Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge. Heute wieder in der gleichen, im gleichen Zusammenspiel wie letzte Folge, aber ohne Internetprobleme. Das kann ich heute 1:1 versprechen, weil der gute Mann sitzt heute neben mir. Moin Lutz.
Ja, moin Lukas und moin an alle Zuhörenden da draußen. Ja, wir haben uns langsam bedächtig
angenähert,
genau, von 10.000 auf 500 und jetzt ohne Kilometer quasi.
Ja, ja, werden keine Kosten und Mühen gescheut, der Mann wird jetzt eingeflogen immer für solche Zwecke. Nee, aber jetzt hat es diese Woche einfach mal gut gepasst. Und Tobi lässt sich weiter entschuldigen, der gute Mann hatte Geburtstag am Wochenende. An der Stelle nochmal alles Gute. Und lasst auch gerne einen Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung mit herzlichen Glückwunsch da. Da freut er sich immer ganz besonders drüber. Deswegen war das schwierig, das Spiel zu gucken. Mancher sagt jetzt Gott sei Dank, mancher sagt jetzt Gott sei Dank. Ja, heute auch Doppelfolge. Wir sprechen erst über die Männer und in einem Rutsch sprechen wir auch nochmal über die Frauen. Wird also heute eine etwas längere Folge, aber das wisst ihr ja schon, wenn man sich das runtergeladen hat. Aber jetzt die Erklärung, warum. Ja, Freitagabend in Aue, 600 Kilometer auf dem Freitag, mussten die Tapferen, ich weiß nicht, wie viel da waren, unter 100 auf jeden Fall. Letzte Stand, den ich gehört habe, waren 25, also irgendwo dazwischen, würde ich mal sagen.
Das waren auf jeden Fall noch mehr als 25.
Ja, absolut. Also ja.
Werden
auch über 50, würde ich mal tippen.
Ja,
also zwischen 50
Bereich,
und 100.
Würde ich sagen.
Ja, genau. Großen Respekt auf jeden Fall an alle, die diese Reise und den Urlaubstag auf sich genommen haben, weil das wird man ja nicht mit seiner Arbeit vereinbaren können. Mit einem normalen Job, also gut, wenn man Nachtschicht hat oder so, dann könnte man sich auch ins Auto setzen hinterher und dann direkt nach Aue fahren. Weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde, aus dem Aspekt der Müdigkeit, aber Respekt auf jeden Fall an alle, die ja das für den S-Bomb auf sich genommen haben, hat der S-Bomb mir auch nochmal gepostet.
Richtig, Respekt und danke.
Ja, danke auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum Spiel direkt. Eine Änderung gab es vor dem Spiel. Putti durfte rein für Fädel, gelb gesperrt, hatte sich ja beim Spiel gegen Köln die fünfte Gelbe abgeholt und musste jetzt zusehen.
Ja, mit Ansage. Erst, also mit befürchteter Ansage, dass man dachte, oh, Putti ist noch verletzt. Hoffentlich gibt er dem alten Mann noch eine Woche länger Regenerationszeit. Hat er nicht getan, aber gut, Putti war fit, auf jeden Fall.
Ein Muskelfaserriss kann bei Putti mal 2 bis 4 Monate dauern. Das ist auch nicht Dreh, aber eine Schulterverletzung ist innerhalb von Tagen ausgestanden. Und ein Kapselriss war es ja, aber gut, dass es nichts Schlimmeres war, auf jeden Fall. Spielsystem war aber doch sehr überraschend anders. Also man hat ja dann gehört, Risch und Dombrovka spielen wieder. Da hat sich gedacht, jo, ist klar, Doppel-6, Dombrovka geht auf die 6, Risch geht dann wieder als Linksverteidiger hin. Aber nö, beide auf der linken Seite gespielt.
Ja, es war eher, genau, es war eher so der Doppelflügel, so ein bisschen.
Ja.
Mit Dombrovka defensiv und Risch dem offensiven Part des Mittelfelds dann.
Ja, fand ich auch interessant. Also so eine Mischung aus 4-4-2 oder 4-5-1, weil einen klaren zweiten Stürmer hatten wir eigentlich nicht. Es ist immer mal jemand anders so ein bisschen in die Spitze gestoßen. Aber gerade ein Fassbender, wo man das dann ja gedacht hätte, dass er dann die zweite Rolle übernimmt, war doch deutlich klar eher auf rechts zugeordnet. Meistens war es dann eher Blacher, Pepic ab und zu mal, die mit nach vorne gestoßen sind, aber eigentlich nur klare eine Spitze. Von daher würde ich jetzt eher auf ein 4-5-1 tippen. Mit wie gesagt, Dombrovka auf links hinten, Kolper eher defensiv und Pepic Blacher offensiv. Aber ja, es wechselte sich oft ab.
Genau.
Ja, ganz genau.
Aber was man auch sagen muss, dass hinten links so ein bisschen unser Sahnestück ist, weil da man echt so ein bisschen die Qual der Wahl hat.
Ja.
Und man hat sich jetzt für beide entschieden, was ich eigentlich auch eine gute Variante fand. Also ich fand, mit Dombrovka hinten und Risch vorne, Risch, der auch, also hat er auch schon gezeigt, er hat schon 2 Tore gemacht, der auch, ich sag mal, so ein Offensiv-Gespür hat, fand ich, hat seine Sache wieder sehr ordentlich gemacht.
Absolut.
Auf dem offensiven Flügel quasi. Ja, also ist ein Konzept mit Zukunft.
Würde ich auch sagen, ja. Ich hatte am Anfang auch gedacht, es ist wahrscheinlich eher wieder Raute, das wir auch in letzter Zeit mehr gespielt haben. Der Kicker sagt es auch noch so an, aber Raute war wenig zu erkennen. Wir haben nur mit einer 6 gespielt, das war schon etwas auffälliger, dass Körper das alleine managen musste. Hat das in einigen Situationen sehr gut gelöst, würde ich sagen, was defensive Ordnung so angeht und ja, dem dem Stellungsspiel auch, aber ich sag mal, Zweikampfverhalten war dann gerade auch bei den Gegentoren oder bei zwei von den Gegentoren waren etwas problematischer, aber naja. Gut, der Beginn war auch etwas ja, verhaltener, würde ich sagen. Also man hat erstmal abwartend gespielt, was ich ehrlich gesagt nicht schlimm finde. Es gab ja auch viele Stimmen, die sagen, jo, verunsicherter Gegner, Tabellenplatz 20, 100 Jahre ohne Sieg gefühlt, Aue, da muss man direkt drauf gehen. Finde ich immer schwierig, gerade wenn er auch nur ein Trainer, wenn er ein Trainerwechsel ist, dann weiß man ja auch nicht, was macht das jetzt mit der Mannschaft. Und es ist halt auch immer noch ein Zweitliga-Absteiger und man ist immer noch auswärts. Und daher finde ich diese etwas abwartende Haltung, fand ich okay. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, da hätte man auf jeden Fall Gas geben müssen.
Ja, zumal man sich selber ja auch ein bisschen finden musste. Ich meine, man hat ja auch mit einer Aufstellung gespielt, die man so, wie schon sagt, mit Risch und Dombrovka, die man so noch nicht hatte. Genau. Wahrscheinlich musste man sich auch ein bisschen finden. Ich meine, das wird man klar trainiert haben und abgesprochen haben. Aber trotzdem musste man sich natürlich ein bisschen finden. Und das hat man gemerkt am Anfang. Es hat ein paar Minuten gedauert. Aber nach einer Viertelstunde in dem Bereich, würde ich sagen, hat man immer mehr das Spiel oder die Kontrolle vom Spiel übernommen. Also man ist ein bisschen schleppend ins Spiel gekommen, aber ja, nach einer Viertelstunde wurde man die tonangebende Mannschaft.
Ja, schon überraschend eigentlich, so im Vorhinein betrachtet, weil ist ja eigentlich auch nicht so krass unser Ding, auswärts vor allen Dingen. Wir haben ja gerade auch das letzte Auswärtsspiel, ich muss gerade mal überlegen, Fehl, genau. Das war, da sind wir zwar, glaube ich, relativ früh auch in Führung gegangen, waren aber eigentlich immer so spielerisch klar unterlegen. Und deswegen war, auch wenn es jetzt im Endeffekt eine 3-0-Niederlage ist, die wir besprechen, das ganze Spiel. Ja, ich glaube, das werden die meisten tatsächlich wissen.
Aber. Ja, alle.
aber trotzdem ist dieses Spiel ein klarer Schritt nach vorne gewesen, spielerisch im Gegensatz zu Fair. Zu Köln kann man vielleicht nochmal drüber streiten, weil Köln war eigentlich auch nicht so schlecht, aber ich finde ehrlich gesagt, dass wir immer besser werden jetzt. Wir kommen besser in die Saison, auch wenn die Ergebnisse noch nicht richtig stimmen. Das mag jetzt den einen oder anderen jetzt beim Kopf schütteln lassen vielleicht. Trotzdem glaube ich aber ehrlich gesagt, dass wir wirklich so. Also man sagt ja auch, wenn du solche Spiele verlierst, also wenn du die Tore vorne nicht machst, wenn du hinten dann die einfachen Dinger kriegst, dann bist du ein klarer Abstiegskandidat. Sehe ich aber null. Also ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Ich hoffe, das kann ich nach dem 30. Spiel dann immer noch sagen. Aber ich jetzt in der Situation würde ich einfach sagen, wir machen kleine Schritte nach vorne. Ergebnistechnisch passt das noch nicht, aber da wir auch nicht aufsteigen wollen, bin ich da auch nicht böse drum. Auch wenn ich jetzt die Prognose Platz 9 bis 3 so ein bisschen angegeben habe. Das ist jetzt wahrscheinlich, oder wenn es jetzt nichts wird, wir sind gerade 12. glaube ich, oder 13.
13.
Ja. Da ist das halt eigentlich noch dahinter. Selbst unter meiner negativen oder meiner pessimistischen Denkweise oder Prognose. Trotzdem bin ich ehrlich gesagt noch ziemlich guter Dinge, dass das noch was wird.
Ich bin sogar sehr guter Dinge, weil man hat, also klar, die Ergebnisse sind schlechter geworden im Verhältnis nach zwei Unentschieden, dass man jetzt quasi eine Packung gekriegt hat. Aber man hat spielerisch, finde ich, deutliche Fortschritte gesehen. Man hat sich richtig schöne Chancen ausgearbeitet, gute Chancen erspielt. Ja gut, dass man sie nicht reingemacht hat, ja gut, das ist halt der Wermutstropfen. Aber da mache ich mir eigentlich ehrlich gesagt keine Sorgen. Wir haben so viel Qualität auch vorne drin stehen. Ja. Da wird der Knoten platzen und hoffentlich jetzt schon gegen Bayreuth. Aber ja. So ist es mir auf jeden Fall ehrlich gesagt lieber, als dass wir, ich sag mal, miserabel spielen und dann durch ein Glücksding vielleicht doch noch einen Punkt holen.
Ja.
Also da weiß ich nicht, da sehe ich lieber, dass wir es können, dass wir spielen können, dass wir Chancen erspielen können. Und ja, wie gesagt, dass der Knoten dann irgendwann platzt, sehe ich bei unserer Qualität, die wir auch gerade vorne haben, mit, wie gesagt, mit dem Abifade, wenn der wieder in Topform oder bei 100% ist, vielleicht mit dem Kleinsorge, der eingespielt ist, hätte ja auch.
Hat auch einen Schritt nach vorne gemacht.
Er hat auch, genau, wollte ich gerade sagen, er hat sich auch gut reingearbeitet jetzt. Hat gut das erste Mal ein bisschen mehr Zeit gekriegt, hat quasi 2-0 verloren in der Halbzeit, in der er gespielt hat. Aber es war trotzdem wichtig. Ich meine, wie gesagt, er hat Bindung zum Spiel, finde ich, immer mehr gefunden.
Ja.
Hat Chancen gehabt. Gut, hat sie auch nicht gemacht. Aber wie gesagt, die Schritte waren deutlich sichtbar und fand ich, waren wichtiger, als dass man durch ein Glücksding vielleicht vielleicht einen Punkt holt. Da ist mir der spielerische Schritt, ich sag mal, auf lange Sicht, ich meine, die Saison ist ja noch lang, ist mir da deutlich lieber. Und gut, ich meine, Aue war letzter, steht außer Frage, aber Aue hat immerhin halt auch trotzdem ein besseres Team als ein letzter Platz. Ja. Ich meine, gut, die Mannschaft muss uns jetzt gegen Bayreuth, wo ich sage, die sind jetzt letzter, aber da ist die Qualität doch, würde ich sagen, eine ganz andere. Auch wenn beide jetzt, auch wenn wir jetzt zweimal gegen den letzten spielen, würde ich sagen, dass Bayreuth da der Gradmesser wird, auf jeden Fall. Also jetzt muss man halt zeigen, dass man es nicht nur spielerisch kann, sondern auch in Punkte ummünzen und in Tore. Jo. Also in beides am besten.
Vier Unentschieden waren so wie sowas von zwei gesagt. Also ist auch richtig, zwei
Unentschieden. Ich meine jetzt zuletzt die letzten beiden Spiele, ja. Weil die halt, weiß nicht, näher lagen.
Auch beides 2-2, wenn ich gerade überlege. Also ist ja fair. Ja,
und beides auch vergleichbar. Da hat man am Ende den Nackenschlag gekriegt, wenn man geführt hat. Aber die waren auch total unterschiedlich. In dem einen hätte man eigentlich den Sieg klar verdient gehabt. In dem anderen ist man quasi zweimal glücklich in Führung gegangen, mehr oder weniger.
Ja, ja.
Und jetzt war halt der Schritt, wo ich sage, ja, da wäre eine Führung und ein Sieg verdient gewesen. Und deswegen halt der Vergleich. Ich habe ehrlich gesagt das dritte Unentschieden nicht mehr genau im Hinterkopf.
Elversberg und Halle.
Ja, okay, doch. Gut, Elversberg, klar. Elversberg war natürlich, ich sag mal, ein besonderes Spiel, wo man auch hätte 2-2 spielen müssen eigentlich. Aber
ja. Das hätte man auch gut 3-0 verlieren können, wenn man so überlegt.
Ja, wahrscheinlich also, hätte man das 3-0 verloren.
Heute.
Letzte
Freitag.
Woche. Freitag.
Ja, genau.
Diese Woche. Letzte Woche. Egal.
Ja, man weiß nicht mehr so genau, wann man aufnimmt und gespielt hat.
Ja, wenn auch noch ein Feiertag ist, ein besonderer freier Montag.
Ja, das stimmt.
Dann kann die Woche schon mal verschwimmen.
Ja, ist so. Ja, ich hatte so ein bisschen Vibes, jetzt negativer Hinsicht, aber wie es halt auch positiv für Mappen laufen kann, das war in der letzten Hinrunde. Da haben wir auch extrem viele Spiele durch sehr glückliche Tore gewonnen, wo einfach jeder Ball drin war, wo das Matchglück auf unserer Seite ist und dieses Matchglück fehlt uns aktuell. Deswegen, und da hat man auch gesehen, wie es dann, wenn es dann nicht läuft, das war dann die Rückrunde. Und deswegen bin ich jetzt, alles was du sagst, kann ich dem eigentlich nur zustimmen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr guter Dinge, dass das noch eine sehr erfolgreiche Saison wird für uns. Aber wir sind ja eigentlich noch so relativ am Anfang des Spiels. Ja, wir können aber eigentlich gleich direkt zum Tor springen, weil das kam nämlich gerade in so einer Phase, wo Meppen Aue eigentlich komplett im Griff hatte. Man hat sich Chancen herausgespielt. Auch die erste gute, die hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber Aue hatte die erste gute Chance beim 1-0. Wir hatten davor halt noch ein, zwei gute Chancen. Am Ende werde ich auch nochmal eben die Zahl sagen, weil der eine oder andere wird sich gewundert haben. SV Meppen postet ja öfter mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht von welchem Anbieter, aber Spielstatistiken, und da war die Meldung drei Schüsse aufs Tor von beiden und insgesamt fünf Schüsse. Also ein Pfostenschuss zum Beispiel ist kein Schuss aufs Tor, weil ein Schuss aufs Tor zählt nur, also wenn er reingegangen wäre, wenn der Torwart ihn abwehrt quasi, dann ist es ein Schuss aufs Tor, sonst ist es nur ein Torschuss und wird wahrscheinlich als neben das Tor oder so gezählt. Aber trotzdem, diese fünf Torschüsse waren doch etwas, hat man sich ein bisschen gewundert. Deswegen habe ich einfach mal rausgeschrieben, wie viel es waren. Alle Angriffe werden wir jetzt auch nicht aufzählen. Das wäre vielleicht auch ein bisschen viel, weil das ja auch nicht so hundertprozentig interessant ist. Aber gut. Ja, kommen wir zum Tor. Da muss man jetzt fragen, wer ist schuld? Oder woran muss man arbeiten? Wer ist schuld, ist vielleicht das falsche Wort. Woran muss man arbeiten? Also ein langer Ball auf Thiel, der sich gegen Putti durchgesetzt hat und den Ball dann von Kersken abgefälscht auf der Grundlinie, quasi in den Fünfer, wird in den Fünfer gelenkt und Baumgart muss nur noch einnicken quasi. Vorher noch ein Ballverlust im Spielaufbau ein Ballverlust, der dann zum Einwurf geklärt wurde, also eigentlich wieder richtig gemacht in dem Fall, aber den Einwurf, wenn du den nicht verteidigst, ist es dann im Endeffekt nicht richtig gemacht. Aber ja, da ist jetzt die Frage, wo ist es? Es kommt Kersken, an der Stelle muss er da nicht rauskommen. Muss Putti das Zweikampfduell gewinnen? Wahrscheinlich.
Ja, da kommt wahrscheinlich beides zusammen. Also erstmal klar, Putti sollte das Zweikampfduell im Strafraum nicht verlieren. Und ich sag mal so, wie er es verliert, ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil er drängt ihn ja zumindest an die Grundlinie. Mhm. Ich meine, dass Kersken rauskommt, auch richtig, weil ich sag mal, in 9 von 10 Fällen prallt der Ball einfach ins Aus.
Ja, ja.
Und jetzt prallt der Ball halt gefühlt 10 Meter hoch und kommt direkt auf der Torlinie runter.
Genau.
Und
da steht
Kraulich steht in der Nähe. Hm. Aber da der Ball halt so an der auf die Linie kommt, kann er ihn schwer, halt quasi auch, ja, erstmal kann er es schwer ahnen und kann ihn dann halt auch schwer klären, weil halt der, ich weiß gar nicht, der Auer
Baumgart,
genau, halt angesprungen kommt und ihn dann halt nur noch über die Linie drücken muss. Ja, ist dann am Ende nicht mehr zu verteidigen. Aber ja, wie gesagt, die Kombination aus Zweikampf so ein bisschen unglücklich und dann fliegt der Ball von Kersken so im hohen Bogen vors Tor, ist echt
crazy.
Crazy, ja. Kurios, wie wir in dem Podcast, wo ich meistens war, des Öfteren mal angemerkt haben.
Ja.
Und ja, also bitter einfach. Und wie gesagt, in 9 von 10 Fällen fällt das Tor so nicht, würde ich sagen. Das werden wir gleich beim 2-0 auch nochmal sagen.
Ja, genau.
Aber ja, erstmal sehr, sehr ärgerlich. Aber was man da auch sagen muss, die Reaktion war perfekt. Weil Meppen hat sich gar nicht schütteln müssen, hat direkt versucht, eine Reaktion zu zeigen. Und ja, quasi die nächste Chance, nur ein paar Minuten später, war ja schon die Riesenchance von Poirier, wo er quasi im Strafraum abschießen kann oder könnte, leider etwas in den Boden haut und den Ball dann am Tor vorbeisetzt.
Jo. Auf jeden Fall extra Lob in der Szene oder in beiden Szenen, die Chance danach ist nur 2 Minuten später. Beide von Risch gut vorgearbeitet. Das war auch der Offensivdrang, den du am Anfang auch erwähnt hast, der jetzt sich hier auch nochmal nicht nur in Tore hat münzen lassen, auch nicht in Vorlagen, aber halt in Torschussvorbereitung, was ja auch wichtig ist. Und das sind halt so Sachen, deswegen sehe ich auch viele haben ja auch dieses Themenstellung kritisiert und sagt halt 4-4-2, wenn man das spielt, das klappt alles nicht, aber es ist genauso die Dreierkette, die nie klappt, das hat aber nichts mit der verdammten Dreierkette zu tun, das liegt halt daran, wie man das umsetzt, welche taktischen Anweisungen man kriegt, wie man das auf dem Platz umsetzt, das liegt einfach nicht daran, Dreierkette ist nicht per se böse, wenn man sich die Spiele mal etwas genauer anguckt, sieht man auch, dass wir extrem häufig Dreierkette spielen, in diesem Spiel ehrlich gesagt ein bisschen weniger, da haben wir den Spielaufbau eher über Zweier, also über beide Innenverteidiger, ich weiß nicht, nennt man das Zweierkette? Nee, das nennt man wahrscheinlich nicht, also beide Innenverteidiger auf jeden Fall.
Da bleibt ja die Viererkette, gut, wenn die Außenverteidiger ein bisschen aufrücken.
Dann. Ja, klar, aber wir spielen ja auch mit Viererkette, wenn wir mit Dreierkette aufbauen, das ändert sich auch nichts. So in der Grundordnung sozusagen. Aber das ist halt immer so, wenn Meppen Dreierkette ausspielt, dann rasten sie auf Facebook sofort alle aus und sagen, Trainer, Vorstand, alles muss weg. Aber gut. Dann Risch, der sich das sehr gut erarbeitet hat, auf Poirier gelegt. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Dann setzt sich dann auch gut durch gegen die Innenverteidigung, ist in guter Schussposition und haut dann in den Boden. Das ist dann alles, kommt dann natürlich auch zusammen. Und 2 Minuten später das Ding, was er aus vollem Lauf an die Latte geknallt hat, auch von Risch mit vorgearbeitet. Und ja, eigentlich auch alles richtig gemacht in der Szene. Und da ist das schon, also, ja.
Ja,
das fasst man sich einfach an den Kopf und denkt so, warum nicht?
Und das war einfach so auch so ein Knaller, weil beim ersten, 2 Minuten vorher, wo man denkt, ja, ich meine, ärgerlich, aber doch kläglich, wenn du in den Boden haust, ich meine, klar, ist nicht kläglich, aber ist so ein bisschen, sollte als Stürmer nicht passieren. Und dann 2 Minuten später packst du so einen Sonntagsschuss aus und dann geht er halt auf statt unter die Latte.
Ja.
Ach, ja, bitter. Aber man hat, also, das war ja nur Minuten nach dem Rückstand, nach dem Nackenschlag. Und man hat direkt gezeigt, wir sind da. Genau, wir sind da.
Ja, und dann in der Szene auch, wo der Torwart den Ball sich zum Abschluss bereitgelegt hat, gab es auch schon die erste Ansage wegen Zeitspiel in der 37. Minute. Auch schon wieder ein interessantes, fand ich eine interessante Szene, ehrlich gesagt, wo der Schiri dann wirklich zu dem Torwart hingeht und sagt, hier Junge, reicht jetzt, ein bisschen schneller, darf es ruhig sein. Also Aue zu Hause in der 37. Minute hier schon hart auf Zeit spielen, war nicht schon krass.
Ja, das war auch das. Die haben auch halt gemerkt, dass wir am Drücker waren.
Ja,
und also, das
relativ.
Die mussten halt den Druck so ein bisschen rausnehmen, weil sie gemerkt haben, sonst werden die überrannt.
Genau, spielerisch war man wirklich, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, ich meine 3-0, da will man natürlich auch mehr draufhauen als sage, so schlecht war es alles nicht. Aber wenn man ehrlich ist, 80, 75 Minuten, ja, oder 70 von mir aus, wenn man auch die letzten paar Minuten so ein bisschen rausnimmt, oder auch vielleicht so ein bisschen die letzten 5 Minuten von der ersten Halbzeit oder so, das war dann alles dann nicht mehr ganz, also da hat man ja auch das 2-0 gefangen, da hatte man kleine Probleme im Spiel. Aber insgesamt würde ich sagen, 70 Minuten kommt schon ungefähr hin, war man eigentlich klar überlegen. Und ja, nicht nur so, dass man sagt, man kommt selber nicht, man kriegt selber nichts gebacken und der Gegner nicht, sondern man hat die eigentlich schon sehr klar dominiert. Man hat sein Spiel aufziehen können, man hat nur nicht die Tore gemacht. Das war so ein bisschen schwierig.
Ja, stimmt, das war ja Nachspielzeit.
Ja, die Nachspielzeit war schon extrem, da ist schon extrem viel passiert in den 3 Minuten, die dann insgesamt 6 wurden. Ja, es gab ja erst das Abseitstor in der 45. Minute, 45 plus 2. Wenn man die Bilder sich anguckt, würde ich sagen, hauchdünn, aber richtig. Ja. Also er war mit der Brust, würde ich sagen, auf jeden Fall im Abseits. Und man ist ja mit einem Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen kann, wenn das im Abseits ist, dann ist es halt so. Er hat ja, ich glaube, er ist ja nicht aufs Tor, also derjenige hat ja, glaube ich, nicht aufs Tor geschossen, aber ist ja eine klare Behinderung, logischerweise, weil wenn alle aufs Tor stürmen und man aktiv zum Ball geht, dann
ist das irritiert man den Spieler oder
genau. Torwart einfach. Deswegen klares Ding.
Ja.
Ja, da hat man gedacht, okay, das war's jetzt hier quasi, aber nee, 45 plus 4 nach einem Freistoß rausgeklärt eigentlich schon, aber dann per Dropkick. Also er konnte sich nicht mal irgendwie zurücklegen, er hat einfach abgezogen und ja, in 90% der Fälle landet das Ding quasi auf der Tribüne oder auf dem Tribündach. Und jetzt senkt er sich natürlich perfekt einfach unter die Latte. Also ist überragend scheiße für uns, aber als
Bauer natürlich. Ja, Tor des Monats. Gute Chancen auf jeden Fall, muss man leider wieder sagen.
Ja.
So ein Ding macht er diese Saison mutmaßlich jetzt mal nicht nochmal. Ist natürlich bitter, dass er gegen uns fällt, aber gut. Ist auch da muss man wieder sagen, wir haben fassungslos auf dem Sofa gesessen, haben uns selber, weiß ich nicht, quasi haben rausgebrüllt, wie denn sowas passieren kann.
Ja.
Aber die Mannschaft hat selbst da gewusst, da geht noch was.
Ja.
Und es wäre fast ja noch in der Nachspielzeit was gegangen.
Ja, Seitfallzieher von Poirier noch, der knapp am Tor vorbeiging. Wer mitgezählt hat, wir haben eine Szene ausgelassen, wo Putin hat, glaube ich, in 23 Minuten nochmal eine gute Chance hatte, die dann knapp übers Tor geht. Dann sind wir jetzt schon bei 4 Torschüssen. 4 Torschüsse von insgesamt 5 angeblich. Und wir kriegen ja noch ein paar Pfostenschüsse. Also ein bisschen Aluminium ist noch da, da muss man sich gar keine Sorgen machen.
Ich habe irgendwie das Tor tatsächlich, obwohl es ja klar in der Nachspielzeit war, irgendwie in die zweite Halbzeit gelegt. Deswegen habe ich vorhin Kleinsorge ein 0-2 angedichtet. Das war natürlich Quatsch, aber egal.
Ja, genau. Wir haben in der Halbzeit reagiert. Abifade, der ja auch nach einem Muskelfaserriss wieder fit war. Für 90 Minuten hat es dann nicht gereicht. Aber Abifade wichtig für unser Spiel. Und Kleinsorge für Pepic und Risch doch etwas. Also Pepic fand ich dann doch etwas überraschend. Bei Magenta war man sich einig, dass das Kleinsorge wohl auf die 10 gehen wird. War ja ab und zu mal, ja, ist richtig, aber klarer Zehner war er definitiv nicht. Er kam eigentlich immer über.
Ich würde ja sagen, außen. Er kam eigentlich immer über außen, genau. Ja. Wir waren halt so variabel, dass jeder mal kurz auf der 10 gefühlt war, ob es jetzt beim Positionswechsel war oder nicht. Aber ich sag mal, alle Szenen, die in der Torchance oder in der Torannäherung mündeten, war Marius eigentlich über außen auf jeden Fall.
Ja, das 3-0 fiel ja in der 49. Minute, also schon sehr, sehr früh in der zweiten Halbzeit. Aber vorher hatten wir noch 2 Chancen natürlich. Also da zeigt sich einfach auch, dass es wird ja dann gesagt, die Mannschaft kämpft nicht, die Mannschaft hat sich aufgegeben. Nein, völliger Bullshit einfach. Das kann man einfach sagen, das stimmt einfach faktisch nicht. Man kann natürlich sauer sein, dass dann die Tore nicht reingehen und so. Die Mannschaft ist auch sauer auf sich mit Sicherheit. Und ich hau auch auf die Mannschaft ein, wenn sie es verdient hat. BSV Reden zum Beispiel, wenn man sich da noch dunkel dran zurückerinnert, da waren wir auch nicht ganz so positiv, obwohl wir da nur 1-0 verloren haben. Aber das war halt eine andere Leistung als heute, verdammt nochmal. Heute war das, also wenn ich heute sage, Freitag, dann war das eigentlich ein gutes Spiel, was man einfach maximal unglücklich verloren hat. Abifade, den ersten Torschuss, kann man jetzt auch sagen, okay, 46. Minute, das war direkt der erste Angriff, der erste Schuss aufs Tor, wo der Torwart eingreifen musste. Also da gehen knappe Bälle am Tor vorbei oder wie gesagt schon Pfosten- oder Lattenschüsse zählen da halt nicht rein. Das war jetzt der erste Schuss aufs Tor auf den Mann, der war auch nicht ganz so gefährlich. Danach war es gefährlich, erst mal 2 Minuten später in der 48. Minute, wo Poirier nach langem Ball knapp am Tor vorbei schießt. Und das war dann schon Torschuss Nummer 6. Also sind wir da schon höher. Und dann fällt halt das 3-0 nach einer Ecke. Und da muss man einfach sagen,
Das also, so wie bei deinem Tipp damals beim 3-1, Mapp hat halt auch Halbzeit angegeben von uns einfach nur.
Was hat Mapp angegeben?
Wir haben einfach nur die Torschüsse der Halbzeit angegeben.
Ach so, ja. Genau. Richtig, ja. Genau, gegen Mannheim, ja. Richtig, ja. Ja, gut, da ein Tor nach Ecke, das miserabel verteidigt war. Kolper steigt zum Kopfball hoch.
Das ist tatsächlich das Einzige, was man uns wirklich ankreiden muss. Die Ecke war miserabel verteidigt einfach. Da kommt eine Ecke in den Strafraum und ich sag mal, Kolper springt zum Ball, steht aber so, dass er nicht erreichen kann. Ich weiß nicht, Putti denkt wahrscheinlich, okay, Ole klopft ihn jetzt raus.
Ja.
Und steht halt einen Meter dahinter. Das heißt, wenn er zum Kopfball hochgeht, kann er den klären.
Genau.
Geht aber nicht zum Kopfball hoch. Und wie gesagt, Ole kriegt ihn nicht. Der Ball segelt quasi durch den Strafraum. Und dann muss er einfach den Fuß hinhalten und kann
ja, das ist
den,
immer schon
den reinschieben.
Das ist,
und
immer
das, ist das darf einfach nicht passieren. Der so eine Ecke, ich sag mal gut, Kopfballduell kann man verlieren, aber wenn du eine Ecke mit dem Fuß im Fünfer oder am Fünfer reinmachen kannst, dann läuft in der Verteidigung was falsch. Absolut. Und das muss man uns einfach ankreiden, dass das 3-0 war miserabel.
Ja, ja. Also um nochmal der vollständige Teil war, das 2-0 hat Nazarov gemacht und ein Kansa das 3-0, um nochmal eben die Torschützen dann der vollständige Teil war zu erwähnen. aber ja, was du sagst, ist komplett richtig. Das Putti da, das gab es ein oder zwei Szenen vorher auch, dass dann Kopfball gewonnen wurde von uns. Aber Putti, der dann auch da stand, dann aber sich darauf verlassen hat, dass die Vorderleute dann schon das machen. Ich meine, klar, wenn du zum Kopfball hochgehst, aus dem Spiel heraus, sozusagen, wenn vor dir schon einer zum Kopfball geht, wenn der Ball dann irgendwie verspringt und der Ball geht weiter, dann kannst du natürlich nicht zurücklaufen, wenn du auch springst. Dann ist vielleicht, denkt man sich, okay, dann springe ich jetzt lieber nicht, weil falls der Ball durchkommt, dann kann ich halt schneller noch den Ball hinterhergehen. Aber bei einer Ecke, da musst du einfach auch zum Kopfball hochgehen. Da musst du damit rechnen einfach, dass das dann, ja. Also ich sag mal, wenn als Verteidiger musst du, um dich herum ist alles egal, außer natürlich dein Gegenspieler, würde ich sagen. Also jeder hat ja seinen Gegenspieler, nehme ich mal an. Oder den Raum, den er verteidigt, es gibt ja auch Raumverteidigung, aber dann musst du halt alles dafür versuchen, in diesem Raum oder dafür sorgen, dass der Gegner den Ball nicht kriegt. Und dann ist es egal, ob vor dir einer hochspringt oder nicht und dann den Ball kriegt, ist ja gut, dann bist du hochgesprungen für nichts zwar, aber in diesem Fall musst du einfach darauf bauen, dass du den Ball kriegst und das ist halt das Wichtige. Ja, war sehr ärgerlich, weil jetzt hattest du schon zwei Riesenchancen davor, du liegst zwar 2-0 zurück, aber denkst dir halt so, jo, wenn wir jetzt das 2-1 machen, dann bricht Aue zusammen und dann kann die Mapp eine Angriffsmaschine rollen und jetzt steht es halt 3-0 und das war so ein kleiner Bruch im Spiel war zu erkennen, aber wirklich nur sehr, sehr kurz, würde ich sagen. Also man hat wirklich gemerkt, dass man das Mappen auf dem Platz war und sich gedacht hat, wie können wir hier 3-0 zurückliegen und dass da auch so ein paar Bälle in der Defensive, die dann, ja, wo man schlecht verteidigt hat, ist dann nichts draus geworden, weil Aue auch sehr, sehr mies zu Ende gespielt hat quasi. Aber ja, als man dann 10 Minuten gebraucht hat, um sich zu fangen, ging es dann eigentlich schon wieder los oder vielleicht auch 5 Minuten. Ich habe mir auch geschrieben, bei der 55. Minute war man dann schon wieder die überlegendere Mannschaft. Also
ja, da musste man sich tatsächlich kurz schütteln, weil man, glaube ich, natürlich sich einen Plan zurechtgelegt hat für die zweite Hälfte, einen Matchplan.
Ja.
Und der natürlich schon, ich sag mal,
für die Katz war.
Ja, für die Katz oder zumindest sehr torpediert wurde. Und das, wie gesagt, auch durch ein eigenes Verschulden in dem Sinne. Da musste man sich tatsächlich ein bisschen schütteln, aber man hat auch da wieder gesehen, okay, es steht 3-0, aber ich weiß nicht, ob man geglaubt hat, man holt hier noch was, aber auf jeden Fall hat man gut weitergespielt und wollte zumindest den Anschluss machen und wie gesagt, ich glaube, man hat auch gedacht, oh, wenn wir hier einen machen, wir sind so überlegen,
genau.
dann geht da auch noch was. Gut. Im Nachhinein weiß man natürlich, wie es dann ausgegangen ist, aber wie gesagt, auf jeden Fall Chapeau an die Mannschaft. Wie gesagt, man hat 30 Minuten danach trotz 0-3 weiter alles gegeben und weiter den Willen gezeigt, der Mannschaft ja des Öfteren mal abgesprochen wurde. Und das finde ich einfach falsch. Wie gesagt, man hat das Spiel gesehen. Man hat so viele Chancen noch rausgespielt, so viel knappe Dinger gehabt. Ich meine, es kommen ja noch zwei oder dreimal Pfosten.
Also ja.
Mehrfach Pfosten.
Ja.
Oder Alu. Und man hat sich kurz geschüttelt, klar. Ich meine, so ein 3-0 muss man einfach auch erstmal wegstecken. Aber es ging gut weiter.
Letzte Saison haben wir das nicht weggeschickt. Also da haben wir uns nicht aufgerafft nach einer...
letztes Jahr haben wir, wenn es denn eindeutig wurde, ist es auch gerne mal ein 5-0 geworden.
Genau, das war gegen Braunschweig, gegen Mannheim. Ich meine, gut, dieses Jahr war es jetzt auch gegen 1860, aber ich glaube, da hat man einfach auch... Da hat man nicht aufgegeben, da war man aber auch klar unterlegen dem Gegner. Da hatte man aber auch immer das Problem, dass man, glaube ich, zwei Tore dann immer sofort hintereinander innerhalb von 2-3 Minuten dann gefangen hat. Und da hat man anders gespielt als jetzt gegen Aue, aber gut, zeigt auch Entwicklungsprozess.
Ja, ich wollte gerade sagen, man hat sich halt auch weiterentwickelt, finde ich. Und das, selbst wenn es jetzt heute noch nicht aufs Ergebnis gegangen ist, das ist ja das, was ich vorhin meinte, spielerisch macht das trotzdem halt Mut.
Und ja, ist auch, wenn man mal überlegt, ist das fast schon eine der besten Saisonleistungen. Das klingt so absurd.
Das ist so ein bisschen tatsächlich, so ein bisschen wie gegen Mannheim. Ich meine, da hat man auch zwei Dinger gekriegt aus wenigen Chancen. Ja. Da hat man aber halt alles reingemacht, was jetzt an Pfosten gegangen ist.
Ja,
und ich sag mal, ein 6-3 wäre heute auch, also Freitag, auch drin gewesen und auch nicht völlig unverdient gewesen.
Nee, vollkommen richtig.
Und deswegen, gut, wie gesagt, der Unterschied sind halt die 3 Punkte.
Aber
fußballerisch macht das trotzdem, na gut, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, macht das Spiel Mut. Aber lass uns jetzt...
Ich habe eine Sache noch, bevor wir weitermachen. Ich habe es auf Twitter geschrieben, das ist eigentlich das beste Auswärtsspiel, was wir seit dem 27.11.2021 gemacht haben. Da haben wir 3-1 gegen die Würzburger Kickers gewonnen. Von daher, ja, wir sind offensiv halt auswärts nicht so die Übermannschaft, das ist schon klar. Wir haben ja auch noch nicht gewonnen, seit dem letzten Spieltag der letzten Saison. Auch ein 4-3 gegen Viktoria Berlin, aber was halt auch ein Spiel war, wenn man sich daran erinnert. Und ja, ich glaube, selbst wenn man sich die Highlights anguckt, wird man so wissen, okay, so stark war das vom SV nicht, weil halt auch beide ohne Abwehr gespielt haben dann in dem Fall. Aber ja, eigentlich war das...
In jeder Hinsicht, außer vom Ergebnis, ein Schritt nach vorne.
Genau. Aber gut, kommen wir zum nächsten Pfostenschuss eigentlich. Das war die 59. Minute. Das war ein langer Ball von Balle in der letzten Aktion von ihm. Auf Kleinsorge, der den Ball wirklich stark annimmt und an den Pfosten ballert. Das war auch so ein Ding, das war aus 6 oder 7 Metern oder so. Und er schießt ins kurze Eck. Im Fernsehen sah das halt so aus, als hätte er Mendel angeschossen, den Keeper. Aber es war Pfosten. Und das war dann, ja, die 59. Minute, da war schon das zweite Mal Pfosten, also kriegen wir noch zweimal Alu. Und dann musste Balle raus und man hat Hämlein reingebracht. Fand ich halt interessant. Balle ist ja auch jemand, der oft sehr harte Kritik bekommt jetzt in dieser Saison. In fast allen Spielen kann ich das nicht nachvollziehen, wenn er dann wieder mal einen draufkriegt, weil eigentlich ist er jemand, der sich in alles reinwirft, der eigentlich auch gutes Zweikampfverhalten hat, der gute lange Bälle spielt und der sich auch nie hängen lässt. Und jetzt hat man ihn zwar rausgenommen für Hämlein, aber ich glaube halt nicht, weil er schlecht gespielt hat in diesem Spiel, sondern ja, man wollte halt mit Hämlein wahrscheinlich nochmal eine Option bringen, eine etwas offensivere. Und auch Hämlein ist ja jemand, der also nicht so gute lange Bälle spielt oder nicht so gute Flanken, besser gesagt, Hämlein nicht so gute Flanken wie Balle, aber halt auch ja über außen immer für Gefahr reinbringt und auch immer noch so ein bisschen...
Ja, ich meine,
so ein bisschen Hämlein, Kampf mit reinbringen.
Ich finde, Hämlein kann genauso gute Flanken schlagen, halt ein bisschen anderer Stil. So
der hat nicht, Flanke,
nicht ja. halt von der ja. Grundlinie, sondern lockert so ein bisschen ein gutes Gefühl dafür, wann Unruhe im Strafraum noch ist. Das heißt, wann er die Halbfeldflanke halt bringen kann, dass die Verteidigung noch nicht sortiert ist.
Stimmt.
Und das hat er auch heute oder Freitag auch wieder des Öfteren geschafft, genau.
Ja.
Oder was er aber vorher natürlich noch gemacht hat, wenn wir jetzt mal kurz eine Chance von Mo übergehen, die
war auch nicht so extrem
die spielen. Nicht, ja, weiß nicht, die einfach nur ein guter Torschuss oder ein guter Schuss war, hat er gleich die rote Karte gegen wie heißt nochmal Timo Thiel?
Nee. Marvin Thiel, irgendwie so.
Thiel halt, egal. Er hat da die gezogen.
Maximilian Thiel.
Maxi Thiel, genau. So wurde er bei Magenta genannt, genau. Die er da gezogen hat, wo die auch Besonderheit war, was man auch nochmal loben, also wirklich hervorheben sollte. wo der Schiedsrichter erst gelb gezeigt hat oder gelb zeigen wollte zumindest.
Nee, er hat, glaube ich, schon gezeigt.
Ich glaube auch, dass er gezeigt hat. Ja. Genau. Und dann nach Rücksprache mit Maxi Thiel dann auf Rot entschieden hat. Und wie Thiel im Interview mit Magenta dann am Ende gesagt hat, dass der Schiri ihn wo gefragt hat, wo er ihn erwischt hat.
Über dem Knöchel.
Und er ehrlicherweise gesagt hat, dass er ihn oberhalb des Knöchels erwischt hat. Und das wohl wegen Verletzungsgefahr oder weswegen auch immer. Laut Statuten wohl rot ist. Und was der Schiedsrichter dann auch gegeben hat. Also wirklich Chapeau. Gut, man führt 3-0, aber das nichtsdestotrotz. Die Eier muss man erstmal haben, da zum Schiri ehrlich zu sagen, ja, du kannst mich wohl damit für Wurf vom Platz stellen. Und das hat er auch gemacht. Gut, das hat Locke sich vom Publikum den Rest des Spiels anhören dürfen. Aber trotzdem muss man sagen, also wie gesagt, Chapeau von Thiel. Ich sag mal, Fairplay-Preis.
Ja,
wer verdient.
Wer auf jeden Fall verdient, ja, muss man wirklich sagen. Locke hat sehr viel draus gemacht, auch aus dem Ding, aber er wurde ja auch hart getroffen. Also, ja, ich finde das immer auch schwierig, wenn man sich da wirklich so extrem rollt und so auf den Boden haut, als würde man jetzt das Bein verlieren.
Wobei, muss man auch sagen, ich meine, er hat ihn wirklich oberhalb des Knöchels getroffen. Ich glaube, das tut auch wirklich Schweineweh. Muss man einfach gut, das war ja auch
eine Schienbeinschoner, die heutzutage so getragen werden.
Ja, und ich meine, die Schienbeinschoner sind ja auch Schienbein und nicht Sprunggelenkschoner.
Ja, ja.
Und ich meine, so wie er da angerauscht kam, das war schon mit einer ziemlichen Intensität. Und wenn du ihn dann an so einem, ich sag mal, fragilen Körperteil triffst, ich glaube, das tut wohl Schweineweh.
Ja, gut,
und stimmt. Wenn man dann, gut, wie gesagt, Locke ist ja doch einer, der auch immer ein bisschen mehr draus macht. Das muss man ja auch leider sagen, wobei er sich da ja wirklich in den Jahren deutlich, deutlich zurückgenommen hat.
Ja, es wird ab und zu mal besser. Ja.
Ich finde, wie gesagt, da hat er, glaube ich, wirklich Schmerzen gehabt und hat das dann halt auch auf dem Platz gezeigt.
Ja, okay.
Und
ich will ja auch niemandem sagen, dass es da nicht wehtut.
Wie gesagt, ich fand's einfach von Thiel halt wirklich, wirklich erstaunlich und wirklich toll, dass er da wirklich zum Schiri sagt, was halt Sache war. Und nicht halt sagt, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ja, ich habe ihn vielleicht ein bisschen getroffen, aber gut, er hat ja schon gelb gezeigt, ne? Dass er da dann sagt, ja, ich habe ihn halt ein bisschen getroffen, klar, lassen wir mal so. Also, wie gesagt, Respekt, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht wusste er auch nicht, was ihm dann blüht sozusagen, aber absolut, dass er da die Wahrheit sagt. Das sei hoch angerechnet. Das ist ja im Fußball echt selten, dass da.
Ich hoffe, dass er dafür auch nur ein Spiel oder so kriegt.
Ja,
also wie gesagt, da sollte er wirklich, das sollte ihm als Ehrlichkeit und als, ich sag mal, Geständnis sollte ihm hoch angerechnet oder strafmildernd angerechnet werden.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall war das nochmal ein Startschuss für unseren Offensivlauf.
Ja, oder wie Rudi Bommer und Lenny Leonard bei Magenta gesagt haben, ob das Aue den Schwung nimmt. Weiß nicht ganz genau, was für einen Schwung die so gemeint haben, weil bis dahin hat Aue eigentlich seit dem Tor nichts mehr fürs Spiel gemacht und gar nicht mehr teilgenommen so richtig.
Ja, die hatten ja im ganzen Spiel eigentlich keinen Schwung so richtig. Ja. Also das ist echt ein merkwürdiges Spiel, was die beiden gesehen haben.
Ja, das muss man sagen. Deswegen, ich habe mir das beim nochmal gucken auch ohne Ton und mit Stadionatmosphäre des FC St. Pauli angeguckt. Die gibt es tatsächlich, auf YouTube, ist auch interessant, so dann auch mal so ein Spiel zu gucken, muss tatsächlich mal sagen. Es gibt auch welche von Borussia Dortmund, Schalke, Köln, glaube ich, und Bayern München. Wahrscheinlich ohne Ton dann bei Bayern, aber war aber trotzdem auch eine interessante Erfahrung, muss ich sagen.
Ja, das war echt neben der Leistung von Aue auch das Nervigste tatsächlich.
Rudi Bommer ist ein bisschen anstrengend natürlich.
Ja, das ist echt, echt schwierig zu gucken. Also ich finde, allein deswegen kann ich auf Freitagsspiele echt verzichten, weil den Typ kann man echt schwer im Kopf haben, muss man einfach leider sagen.
Ja, das stimmt. Also auch Lenny Leonard ist ein super Kommentator eigentlich, mag den eigentlich sehr, sehr gerne.
Ja, aber man zieht ihn ein bisschen runter.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist ein bisschen das Problem, wenn einer von beiden so ein bisschen parteiisch ist und der andere sich dann so ein bisschen mitziehen lässt. Das ist halt ein, ja, aber gut, vielleicht, wenn wir 3-0 gefüllt hätten, vielleicht wären die auch auf unserer Seite gewesen, von daher ist ja auch egal, vielleicht überdramatisiere ich das auch so ein bisschen. Ich freue mich auch, wenn jemand für den SV Meppen ist dann so, von daher werden Aue Zuschauer das dann vielleicht auch ganz anders gesehen haben, deswegen will ich es gar nicht so sagen, aber ich fand es halt doch nervig und ja, ja, wahrscheinlich viele SV-Mappen-Fans
genau, werden das so gesehen haben. Man kriegt zwei von drei Toren so unglücklich, so eine Nackenschläge und dann hast du noch einen, der das Spiel von der Mannschaft, die wirklich wenig fürs Spiel quasi macht, außer halt sonntags Schüsse aufs Tor abzulassen. Die werden dann auch noch so abgefeiert und man selber, die wirklich ein gutes Spiel machen, abgesehen von den Toren, werden halt so völlig ja unter den Scheffel gestellt. Das war echt ein bisschen schwierig.
Jo, gut. Das war die 62. Minute mit der roten Karte. In der 66. hat Abifade noch an den Pfosten geschossen. An den Außenpfosten in dem Fall, aber auch stark. Also Abifade hat wirklich dem Spiel sehr, sehr gut getan. Ist schade, dass man Risch opfern musste. Aber wahrscheinlich wollte man die Grundordnung nicht völlig sprengen. Und deswegen musste man ihn rausnehmen. Ein bisschen schade, weil er echt gut gespielt hat. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob es vielleicht, obwohl auch schwierig, eine Position ja, mit Risch und Abifade wird es wahrscheinlich nur geben, wenn Dobrovka dann wieder
auf die 6 geht. Ja, oder halt einer von dreien auf die Bank muss. Ja
wollte ich ja sagen. Also aber drei zusammen mal, die, wird
die,
hart.
Die Variante wäre wahrscheinlich Dombrovka dann auf A6, aber
würde ich auch nicht
ist halt die, schlimm finden. Da muss man halt immer drauf gucken. Da wird man ja belastungssteuerungsmäßig auch mal gucken, dass.
Und was der Gegner einem anbietet, ne?
Ja, was die Gegner einem anbieten, genau. Und was die letzten Wochen halt sagen. Die werden alle drei, ich sag mal, eine gute
ihre Minuten bekommen, ja.
Ja, eine gute Spielzeit bekommen.
Ja. Gut, danach, ja, am Spiel hat die rote Karte eigentlich, also außer Emotionen wieder reinbringen, sowohl von den Zuschauerrängen als auch, ja, dass man, jetzt versuchen wir es nochmal, aber am Spiel geändert hat es ja eigentlich nichts. Also Aue stand halt dann halt nicht mit 11 Mann im Strafraum, sondern halt dann mit 10 Mann nur noch. Also es hat ja nichts daran geändert. Nach vorne ging wirklich nichts von Aue mehr, also gar nichts. Wir hatten halt diese kurze Szene nach dem 3:0, wo wir hinten extrem unsortiert waren, aber Aue hat nichts geschissen gekriegt. Also vielleicht, wenn das jetzt Aue hören, tut mir vielleicht leid, vielleicht habe ich das ein bisschen falsch gesehen, auch durch die Mappenbrille etwas zu extrem, aber meiner Meinung nach kam da extrem, extrem wenig und ja, die rote Karte hat kaum was verändert, ehrlich gesagt, es hat nur Mappen gespielt.
Die rote Karte hat in dem Sinne, ich glaube, dass man als Aue Spieler wahrscheinlich noch mehr darin bestärkt war, okay, hinten sichern jetzt. Ja, wenn wir jetzt 10 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, je länger wir die Null halten, desto sicherer wird das. Weil ich glaube, die haben auch gespürt, dass das dann nochmal, dass wenn ein Tor fällt, dass es halt schwierig werden könnte.
Das Kartenhaus.
Und deswegen haben die halt wirklich einfach probiert, die Null muss stehen und haben sich halt wirklich aufs Verteidigen weiter konzentriert.
Genau, da gab es wirklich noch eine sehr, sehr gute Phase von uns, also zwischen der 70. und 80. würde ich ungefähr sagen. Danach ging auch noch ein bisschen was, aber das war eigentlich so eine Szene, wo man einfach nur dachte, es kann noch ein Tor fallen und es kann noch ein bisschen was passieren. Und je länger es ging, hat man sich gedacht, hoffentlich machen sie die Jungs wenigstens ein Tor, damit sie sich halt mit dem 3:1 dann wenigstens Gefühl belohnen. Wenigstens, ja, genau, dass man auch das Gefühl hat, genau, wir haben nicht nur an die Pfosten geschossen oder halt die guten Chancen alle nur knapp daneben geschossen, sondern endlich geht auch mal einer rein.
Können auch treffen.
Ja, genau. Und das war in der 71. Minute Pourier, der mir auch sehr gut gefallen hat, auch ein bisschen Schelte gekriegt. Aber eigentlich wüsste ich nicht, was man ihm vorwerfen kann. Er war wieder sehr mannschaftsdienlich, hat ja die Chancen halt nicht gemacht. Da muss man sagen,
kann man ihm vorwerfen.
Ja, das kann man ihm vorwerfen. Gut.
Du kannst halt nicht ein Holland sein, der aus 8 Spielen 17 Tore macht, sondern.
Bourier hat vor dem Spiel genauso viele Tore gemacht wie Aue insgesamt. Das fand ich auch eine sehr lustige Statistik. Aber ja, auch diese, ja, in der ersten Halbzeit, die Szenen waren bitter. Jetzt aber eine Flanke auf Kleinsorge geschlagen, der etwas zu zentral auf Mendel geköpft hat und danach wirklich. Es ist jetzt nicht nur so, dass dann irgendwie ein langer Ball irgendwie mal durchrutscht und dann der Ball aufs Tor ging. Es gab auch wirklich sehr, sehr starke Angriffe. Richtig gutes Kurzpassspiel zum Strafraum. In der eine Minute später war es Fassbender, der knapp übers Tor schießt. Aber wirklich dieses Spielen zur Chance. Es gibt ja dann auch so die Szenen, wo du sagst, das Kurzpassspiel ist sehr gut bis zum 16er. Das hatten wir letzte Saison recht häufig, dass dann halt dann nicht eine Chance draus geworden ist, dass bis dahin gut aussah und du dann im Endeffekt dich ärgerst, dass dann irgendwie so ein unbefriedigendes Gefühl ist. Aber jetzt hat man wenigstens halt ja auch sich Torchancen aufs Tor erarbeitet. Das war dann in der 78. Minute flacher Ball von außen, der dann abgeblockt wird vom Keeper. Weiß jetzt nicht mehr genau, ob da noch jemand dran war. Aber das war dann halt so ja die Sache, wo man dann dachte, schade, jetzt flacht es etwas mehr ab.
Also ja, genau, mit der 80. hat man, glaube ich, gemerkt, oh, okay, es soll heute irgendwie nicht sein. Da ging dann mehr und mehr die Luft raus. Also wenn man ganz am Ende, nachdem Manske eingewechselt wurde, nochmal ein kurzes, ich sag mal, letztes Aufbäumen hatte, wo man sagte, komm, einen wollen wir wenigstens machen. Aber gut, auch das wurde ja nicht...
Hat nicht geklappt.
War uns nicht verwehrt. Genau, da hat Locke noch einmal...
Auf die Latte geflankt.
Ja, es ist schwer zu sagen, ob es wirklich eine Flanke war. Ich glaube zwar auch, aber ich meine, so ein bisschen, sein Blick war wohl so ein bisschen, als würde er den auch einfach nur nah vors Tor bringen wollen. Vielleicht war es wirklich so ein bisschen gewollt aufs lange Eck, aber gut.
Ja.
Es ist schwer zu sehen. Das ist tatsächlich das Einzige, wo ich als Meppen diese Statistik da veröffentlicht hat mit 5-3, wo ich denke, ja, das passt ja nicht mal mathematisch, wenn man viermal Alu hat. Das ist der Einzige, wo ich sage, okay, vielleicht waren es nur 3 Torschüsse. Das ja schwer irgendwie auszuklamüsern ist, wenn man so eine Statistik macht.
Ja.
Ich glaube einfach, dass da jeder Ball, der wirklich aufs Tor geht, auch als Torschuss gilt. Zumindest wenn er an eine Latte geht, sollte es ein Torschuss sein eigentlich.
Ja,
aber gut, egal, auf jeden Fall, ja. War es uns
nicht vergönnt.
Am Freitag einfach nicht vergönnt.
Genau. Die letzte Chance von Kleinsorge hatte auch Hämlein vorbereitet. Deswegen eigentlich, wenn man auch so drüber nachdenkt, was wir alles an Spielern gebracht haben, sind ja auch alle, haben ja auch alle gut Druck gemacht. Abifada hat
starke Spiel gemacht. Mo hat am Anfang hat viel gelaufen, hat gute Räume geschaffen. Risch hat mehrere Chancen gut vorbereitet. Poirier hat Chancen gehabt und vorbereitet. Dann Locke hat super Chancen vorbereitet, einmal Alu getroffen. Kleinsorge hat auch zwei richtig große Chancen. Gerade der Kopfball, den er etwas zentral aufs Tor schießt, da stand er doch sehr, sehr frei. Kopfball ist jetzt nicht seine Paradedisziplin wahrscheinlich, aber da kann man aus 7 oder 8 Metern auch ein bisschen mehr vielleicht draus machen. Da hat Mendel stark gehalten, hat dann auch das Glück, dass er halt ein bisschen zu zentral einfach geht.
Ja, das war auch das war halt ein Problem,
einfach,
ja.
Ja, genau, das war halt, ja, ein bisschen unglücklich. Es wollte halt einfach wirklich
nicht sein,
genau.
Ja. Ja, deswegen, also Fassbender hat auch ein bisschen Schelte gekriegt, kann ich ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen. Also ich fände es jetzt nicht so, dass es heißt, Arbeitsverweigerung oder irgendwie sowas. Aber sehr unglücklich in den Aktionen, war auch wieder mal nicht sein Spiel. Man hat ihn wieder in eine Rolle gedrängt oder so, wofür er einfach nicht da ist. Er ist halt ein klarer Konterspieler. Aber mit das Spiel mit aufbauen, also in den letzten Passspielen geht noch, würde ich sagen, aber ich sag mal, Ball erarbeiten, Dribbling und aus, also und dann noch Passspielen sozusagen über mehrere Stationen, ist einfach leider nicht sein Ding. Dafür ist er technisch etwas zu limitiert. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wer sich jetzt eigentlich mehr so in Fokus gespielt hat. Ein Abifade ist, wenn er fit ist, gesetzt. Das ist einfach Fakt. Und auf rechts ein harter Kampf, meiner Meinung nach, zwischen Kleinsorge und Hämlein. Ich habe nach dem Spiel direkt gesagt, eigentlich würde ich einfach immer Abifade und Hämlein spielen lassen, sozusagen. Aber eigentlich hat sich auch Kleinsorge ein bisschen mehr empfohlen in diesem Spiel. Fassbender fällt halt etwas raus, gerade gegen einen Bayreuth jetzt, wo du ja sehr, sehr selten zu Konterchancen kommen wirst, außer wenn Bayreuth einfach komplett aufmacht, wenn wir führen sollten. Aber ja, eigentlich würde ich mal sagen, dass du da mit Abifano und Hämlein gut spielen kannst, aber Kleinsorge selbstverständlich auch. Und das Gute ist ja halt auch, wenn du, egal ob du jetzt auf rechts Hämlein oder Kleinsorge spielen lässt, du kannst ja dann immer den anderen halt bringen dann. Der haben ja beide jetzt bewiesen, dass sie als Joker eigentlich für ja ordentlich Stress in der Abwehr sorgen können. Und auch
also ich würde tatsächlich Abifade und Kleinsorge tatsächlich mal sehen, gerade auch jetzt gegen Bayreuth, die ja, also mutmaßlich, ich habe jetzt noch kein Spiel von denen bewusst über 90 Minuten verfolgt, nee, ehrlich gesagt, aber wo mutmaßlich die ein bisschen defensiver stehen werden, glaube ich, wär Kleinsorge als etwas dribbelstärkerer und vielleicht einer, der mehr an die Grundlinie zieht, glaube ich, eine gute Wahl. Und außerdem möchte ich Abifade und Kleinsorge echt gerne mal zusammen auf dem Platz sehen. Das war, glaube ich, bis auf jetzt die zweite Hälfte halt noch nicht der Fall. Und die zweite Hälfte war
Halle
gut.
Vielleicht noch.
Halle vielleicht ja gut, noch. Ich sag mal so von Anfang an, sagen wir mal.
Das ja, hat, ja, das doch. Gegen Halle ist er von Anfang an gestartet. Das war die einzige Start. Da hat er aber echt nicht abgeliefert sozusagen. Okay. Wurde auch ausgewechselt irgendwann. Ja,
okay, verstehe.
Aber gut. Ja, seitdem war halt raus, mehr aber raus. Also auch
ich würde die beiden auf jeden Fall gerne noch mal dann zusammen sehen und gerade vielleicht gegen einen.
Also erste Gegner, Heimspiel, vielleicht ist das ja auch was.
Gerade gegen einen Gegner, der vielleicht ein bisschen defensiver steht, wo man wie Klein sogar auch also gut ins 1-1 ins Dribbling mal gehen kann.
Ja.
Und vielleicht dann auch flach den Ball vors Tor bringen kann. Also das würde mir auf jeden Fall gefallen.
Ja,
ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, bei Bayreuth wissen wir zumindest von einem Spieler der Qualität, und das ist Nicolas Andermatt, der ja nach unserem Abstieg sozusagen und dann doch drin bleiben nach Bayreuth gewechselt ist, da noch zu in die Regionalliga Süd und hatte da erst ein paar Anlaufschwierigkeiten, wenn ich das, also ich habe das immer nur so relativ lose verfolgt, habe immer mal geguckt, war ja auch ein sympathischer Spieler und hat ja auch immer gute Spiele gemacht für den SV. Deswegen solche Spieler verfolgt man dann ja noch gerne, wenn sie dann wechseln. Und ja, da am Anfang lief es nicht ganz so für ihn, aber hat sich immer mehr ins reingearbeitet. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie es in dieser Saison jetzt ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, da er ja letzte Saison zum Ende hin wirklich Stammspieler war, was Rückrunde angeht, wird das jetzt diese Saison auch sein. Und da freut man sich auf ein Wiedersehen, aber auch nur, wenn er dann kein Tor macht natürlich. wenn er so ein Wiedersehen feiert wie Christian Neidhardt, dann ist alles in Ordnung sozusagen. Und ihn werden wir auf jeden Fall nicht mit Bierbechern beschmeißen. Gut, aber Christian auch nicht, aber er hat ja gesagt, er freut sich eigentlich lieber, wenn er nicht warm empfangen wird oder nicht nett empfangen wird, sondern mit Bierbechern beschmissen wird. Meinte er natürlich dann so in dem Sinne, also nicht, dass jetzt alle ihn mit Bierbechern beschmeißen, aber meinte er damit halt, ja. Ich möchte eigentlich gehen mit Punkten und alles andere ist mir egal, sozusagen. Da muss was nicht nett gewesen sein. Aber gut, ja, würde ich sagen, dann ist eigentlich das Mappenspiel der Männer sozusagen durch. Da wir heute die Doppelfolge machen, reden wir auch über das Spiel der Frauen natürlich. War ja zwei Tage später am Sonntag und haben da die TSG aus Hoffenheim empfangen. Und zu Andermatt nochmal, er hat alle Spiele benotet gemacht.
Außer gegen Dresden.
Außer gegen Dresden, okay. Aber vielleicht ist er da nur Kurzeinsatz, aber sonst alle wurden benotet. Das heißt, er hat über 70 Minuten gespielt, immer von Anfang an, höchstwahrscheinlich. Von daher, wird er auch wahrscheinlich bei uns wieder Stammspieler sein. Gut, aber kommen wir jetzt zu dem Spiel unserer Frauen gegen die TSG Hoffenheim. Platz 12 gegen Platz 11 oder Letzter gegen Vorletzter. Wer mit der Frauenliga nicht ganz so befasst ist, sei das nochmal eben dazu gesagt. Die TSG hat die ersten beiden Spiele verloren gegen Köln und gegen Wolfsburg. Und wir haben verloren gegen Freiburg und Essen. Trotzdem gab es keine Anstalten von unserer Trainerin. Das war aber ja auch so ein bisschen so angekündigt, dass sie nicht so der Fan ist von Rotieren, sondern sich auf eine eher eingespielte Mannschaft so ein bisschen verlassen möchte. Und das war jetzt auch wieder, wir haben seit dem Spiel gegen Bochum, dem Pokalspiel in Bochum, bisher an der Aufstellung nichts geändert. Vielleicht so ein bisschen in der Grundordnung, aber halt nicht vom Personal. Dieses Mal war es auch ein kleines bisschen anders. Wir haben 4-3-3 gespielt. Gegen Essen war es, glaube ich, noch etwas variabler. In der ganzen Grundordnung, aber jetzt war es ein klares 4-3-3, aber mit Lisa Josten auf rechts anstatt links und diesmal auch mit Kara Bartmann. Beide, oder gerade Kara Bartmann, die ersten beiden Spiele doch sehr, sehr defensiv war, hat sich jetzt auch öfter mal nach vorne getraut. Sonst lief eigentlich immer offensiv sehr, sehr viel über links, über Julia Pollack. War jetzt hier auch noch ein bisschen der Fall, aber gerade über rechts ging auch etwas mehr, weil wir da, wie gesagt, schon ein bisschen offensiver agiert haben.
Ja, es ging über beide. Also die haben sich nichts getan im Offensivdrang diesmal. Also das war schon interessant zu sehen, dass man gegen einen, man muss ja auch sagen, klar, Hoffenheim war Letzter. Allerdings muss man sich die Historie erstmal angucken. Erstmal haben sie gut gegen Wolfsburg gespielt. Das kann man verlieren, sag ich mal.
Ja.
Und gegen Köln, gut, Köln hat, glaube ich, auch ordentlich Ambitionen nach oben, sage ich mal, seit ihrem Ausstieg vor zwei Jahren war das, ne?
Letztes Jahr, das zweite Jahr.
Genau. Letztes Jahr aufgestiegen und jetzt im zweiten Jahr, genau, letztes Jahr oder ich glaube, das war im Vorbericht auch so, oder war das bei Rasenfunk, glaube ich, wo sie im ersten Jahr auf pure Erfahrung gesetzt haben und jetzt langsam anfangen,
auf jüngere,
auf die Zukunft zu setzen, genau. Man auch verlieren kann, glaube ich.
Ja.
Muss man einfach sagen, Hoffenheim die letzten 3 Jahre in den Top 5 abgeschlossen, davon zweimal zweimal Champions League Qualifikation. Selbst wenn wir in unserem Jahr zu Hause gegen die Mädels gewonnen hatten, war kein Elfter gegen Zwölfter, sondern man war eigentlich trotzdem natürlich Außenseiter. Das muss man einfach sagen. Man wird in 10 von 12 Spielen, sage ich jetzt mal, oder gegen 10 andere Mannschaft ist man wahrscheinlich der Außenseiter.
Ja.
Trotzdem hat man, wie auch gegen Freiburg, ich meine, Freiburg und Hoffenheim würde ich so auf Augenhöhe jetzt setzen, ja, hat man ein ähnlich mutiges Spiel gemacht. Also man hat sich nicht wie gegen Essen, ich sag mal, ein bisschen versteckt oder ist nicht so schleppend ins Spiel gekommen, sondern man war von Anfang an klar drin und hat Hoffenheim super angelaufen, hat auch direkt die erste Chance rausgespielt mit der Chance über Andrade oder von Andrade. Und hat weiterhin auch, gut, das hat weiterhin eigentlich Hoffenheim echt vor Probleme gestellt. Ich meine, anders als gegen Freiburg oder auch gegen Essen hat man, ich sag mal, ein bisschen zu viele Chancen zugelassen. Also Hoffenheim hätte auch treffen können, sage ich mal, vorher schon.
Ja, die hatten auch, eigentlich hatten die erste Chance des Spiels. Die war auch etwas besser, würde ich sagen, als unsere. Aber danach haben wir uns mehr eingegruft. Bevor du weitermachst, wollte ich mal kurz eben noch einordnen, zu sagen, das Spiel gegen Köln von Hoffenheim, gab es auch noch eine rote Karte für Hoffenheim, eine Elfmeter gegen Hoffenheim in der Szene dann auch. Dann stand es, glaube ich, 2-0 und 3-0 zur Halbzeit. Und dann mit 10 Mann ein 3-0 musste man in der zweiten Halbzeit hinterherrennen. Das Spiel gegen Wolfsburg, ja, also ich habe es ja relativ lang geguckt, waren sie auch nicht so überlegen, also haben sie auch nicht so gut dagegen gehalten, besser gesagt. Also Wolfsburg war schon klar überlegen.
Ja gut, aber das ist halt auch Wolfsburg.
Aber ist halt auch Wolfsburg, ja, ganz genau. Das muss man einfach sagen. Wolfsburg und, also du kannst Wolfsburg und Bayern in etwa auf eine Stufe setzen, Wolfsburg vielleicht noch ein Stückchen höher. Deswegen, ich habe auch im Tippspiel von Rasenfunk Bayern auf Meister getippt und Bayern auf meiste Tore. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, ehrlich gesagt. Aber eigentlich, genau, Bayern und Wolfsburg schweben halt so ein bisschen über der Liga. Und dann kommt eigentlich schon mit Hoffenheim, Frankfurt, Leverkusen,
also Köln, Freiburg. Leverkusen. Genau, da kommen Köln, viele, die so ein bisschen, glaube ich, gerne, oder ich sag mal so, in den nächsten paar Jahren, ja, ich sag mal, die den Frauenfußball jetzt für sich entdeckt haben, sagen wir mal, oder die jetzt mehr darauf investieren und jetzt auch, glaube ich, wirklich gerne in die internationalen Plätze mal reinschnuppern wollen zumindest. Ja. Und da ist ja nur noch ein Platz frei, muss man einfach sagen, weil
genau,
Bayern und Wolfsburg sind einfach oder werden gesetzt sein. Da kommt man einfach nicht ran.
Nee, genau. Köln würde ich noch ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, für die geht es auch um Klassenerhalt, weil entweder Klassenerhalt oder Champions League. Und für Champions League ist der Sprung noch zu hoch. Deswegen bei 12 Mannschaften, gut, es gibt quasi die Meisterin und dann halt 2 internationale Plätze noch. Und dann, es gibt nicht sowas wie Europa League im Frauenfußball oder so. Deswegen gibt es dann eigentlich nur noch, gibt es wirklich nur Champions League und Abstiegskampf oder halt, ja, gesichertes Mittelfeld von mir aus, ja, aber das ist ein Platz gefühlt. Ja. Und da will Köln rein natürlich.
In den, ja, gut, aber ich sag mal, ich meine, erweiterter Platz, ich meine, da haben sich Hoffenheim, Frankfurt oder auch Turbine Potsdam letztes Jahr ja noch ein bisschen gestritten. Und ich glaube, da in dieses erweiterte Feld, wo vielleicht, wenn man ein bisschen Match oder Personalglück hat, was Verletzungen angeht und so weiter, wenn man da ein bisschen Glück hat, kann man vielleicht oben mit ranschnuppern. Und da würde ich Köln schon reinsetzen. Zumindest vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber so, ich sag mal, in den nächsten paar Jahren zumindest.
Ja, ist gut möglich. Die scheinen ja auch, das wurde im Rasenfunk erzählt, ja auch interessant oder sehr gute Trainingsbedingungen haben, sozusagen.
Ja.
So die gleichen wie die Männer. Gut, kommen wir aber zum Spiel nochmal zurück. Also wieder deutlich mehr Ballbesitz auch. Das ist ja das Spiel, was Karin Bakkus angekündigt hat und leben will und so weiter. Und man hat es hier auch wieder gemacht und hat es wieder. Und das finde ich eigentlich immer noch überragend, dass das einfach so möglich ist gegen ein Spitzenteam mit einfach Zweikampfverhalten, mit gutem Stellungsspiel und halt einfach, ja, mit Willen sozusagen, dass du das dann auch einfach so durchsetzen kannst. Weil wenn du mal überlegst, in der Männerbundesliga, da gibt's halt keine Mannschaft, die gegen, ich sag mal, Bayern, Dortmund oder so, gut, Wolfsburg und Bayern müssen wir natürlich auch rausrechnen, da müssen wir eigentlich auch die oberen bei.
Ja, da bin ich tatsächlich noch gespannt, wie das bei uns dann passieren wird, wenn wir gegen die ganz Großen spielen. Aber ja. Gut, lass uns erstmal hier bleiben, ja, genau, wie du schon sagst. Es ist beeindruckend, wie man als Zweitliga-Aufsteiger, wie man in so ein Spiel reingeht gegen eine, ich sag mal,
individuell bessere Mannschaft, ja.
Genau, individuell bessere Mannschaft und eine, die halt in zwei von den letzten drei Jahren international gespielt hat einfach.
Ja. Ich fand es übrigens auch schwierig, dass man im Stadion immer wieder erwähnt hat, ja, in der 85. Minute oder 58. da hat man ein Tor geschossen und so weiter und hat gegen Hoffenheim gewonnen. Weiß ich nicht, ja. Ich glaube ehrlich gesagt, das motiviert vielleicht den Gegner immer so ein bisschen mehr, als dass das die eigene...
Ja, ich glaube, das soll einfach zeigen, es geht immer was.
Ja, ja, klar.
Und ich meine... Ja, das war einfach, ich meine, Aga war ja auch noch da,
ja, ja, okay.
Was auch noch mal ein schönes Zeichen war, finde ich.
Ja, gut, stimmt.
Ja. Ich glaube, man braucht diese Motivation nicht, dass man
nee,
gegen deswegen. So eine große Mannschaft, was Hoffenheim ja einfach ist, schon mal gewonnen hat. Aber ich glaube, es tut trotzdem gut, noch mal gesagt gekriegt
dass
es geht. Genau. Ich meine, Wenn jetzt Fürth gegen Bayern spielt, kriegen die wahrscheinlich auch immer wieder von Westenbergsreuth die Ansage, oh ja, ihr habt schon mal gegen Bayern gewonnen, bitte, da geht was.
Okay, ja gut, auch wieder wahr.
Ja. Aber ja, wie du schon sagst, ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie stark oder ja, wie gesagt, wie wir in so ein Spiel gehen mit so viel Herz, mit so viel auch wirklich Ballbesitz. Ich meine, und das ist ja, ich meine, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, das ist definitiv nicht selbstverständlich. Und ich meine, man sieht immer mal wieder, deswegen hat Hoffenheim ja auch doch ein paar Chancen gehabt. Technisch sind wir nicht, ich sag mal, nicht so gut, würde ich sagen, dass wir das Ballbesitzspiel, ich sag mal, dem Gegner über 90 Minuten aufzwingen können.
Ja.
Also man hat auch immer wieder mal gesehen, oder wird ein Ball verloren, da wird ein Fehlpass gespielt, wo der Laufweg vielleicht noch nicht passt. Und ja, da lädt man den Gegner immer noch mal zu Chancen sein, was auch ein bisschen ärgerlich ist tatsächlich, gerade in der Frauen-Bundesliga, dass es halt nur 12 Mannschaften sind, dass man halt doch deutlich weniger Zeit hat, sich so ein bisschen einzuspielen.
Ja.
Weil, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, ja, hier, gut, man braucht vielleicht 5-6 Spiele, um sich einzuspielen, ja, das ist ein Drittel der Saison schon fast rum.
Ja, stimmt.
Und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Deswegen hatte ich auch letztes Mal gemeint, dass es halt ein bisschen schade war, dass man gegen Essen, also eine Mannschaft auf Augenhöhe so früh gespielt hat.
Ja.
Aber wie gesagt, das Spiel heute hat, jetzt fange ich auch schon wieder heute an. Das Spiel gestern, immer sind wir näher dran. Das Spiel macht auf jeden Fall weiterhin Mut. Wie gesagt, man hat über weite Strecken echt einen super, super Ballbesitzfußball gezeigt und hat sich auch richtig, richtig viele Chancen rausgearbeitet. Und das gearbeitet meine ich halt auch so.
Man hat auch gesehen, immer wenn auch der Ball, wenn der Ball dann, was du vorhin meintest, gegen so eine individuell bessere Mannschaft, wenn dann so ein Ball verspringt oder so, dann ist aber auch nicht, dass man sich dann hängen lässt sozusagen, dann wird aber auch sofort draufgegangen. Gerade im Mittelfeld war das immer schön zu sehen. Auch Noreen Günneweg, sag mal, positiv hervorgehoben, die echt ein fantastisches Spiel gemacht hat, am Anfang der Saison, also gerade bei den Neuverpflichtungen, habe ich immer so gedacht, okay, du holst relativ viele Spielerinnen aus der zweiten Liga. Ist das denn, können die denn überhaupt mithalten sozusagen in unserem für unser Spiel, für das Spiel, was wir spielen wollen und in der neuen Liga? Aber gerade auch, ja, Noreen hat echt fantastisches Spiel gemacht. Die hat super, super Passquote gehabt. Also wahrscheinlich, ich habe jetzt keine Statistik vor Augen, aber hat auch ein super Zweikampfverhalten gehabt auf der 6. Also das war wirklich gut. Und das
genau, wie du auch meintest, was ich auch wirklich beeindruckend fand, ist, wenn der Ball weg war, es wurde sofort wieder draufgegangen, es waren sofort die Nebenleute da, die Hoffenheimerinnen attackiert haben und versucht haben, im Kollektiv dann diese vorhandene technische Defizite sofort wieder auszugleichen. Und das war echt beeindruckend. Also gerade auch Hirata, die ja nach, ich weiß gar nicht, 70 Minuten, 60 Minuten Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde, was die ein Laufpensum in der Zentrale, also von ich sag mal, vom gegnerischen Strafraum bis zum eigenen Strafraum abgerissen hat, war schon wieder aller Ehren wert. Und ich finde auch, auch beeindruckend. Ja, ich meine, die zusammen mit Wim und Kara Bartmann
ja.
wurde sie ja aus Frankfurt verpflichtet.
Genau.
Finde ich auch beeindruckend, ohne das jetzt gegen uns zu sagen, aber was so eine große Mannschaft wie Frankfurt für eine Ausbildung, für eine Fußballausbildung hat, finde ich beeindruckend. Also man sieht an den beiden wirklich wie stark die fußballerisch ausgebildet sind.
Mhm. Ja, das stimmt. Trotzdem muss aber auch noch dazu gesagt sein, dass Hoffenheim eigentlich so die ganze erste Halbzeit die deutlich besseren Chancen hatte. Von uns ging offensiv relativ wenig. Hoffenheim kam auch immer recht häufig über rechts durch, also über unsere linke Seite. Da kamen immer öfter mal die Flanken rein, wo dann meistens dann auch Abnehmer gefunden haben im Mittelfeld, in der Box, wo dann aber, ja, oder ab und zu mal wurde der Ball auch abgefangen von Laura Sieger. Aber das ist mir dann schon aufgefallen, dass da ein bisschen zu viel ging. Und von uns, oder wir haben es kaum geschafft, außer diese eine gute Szene, relativ am Anfang noch von Lydia Andrade. Danach ging offensiv von uns sehr, sehr wenig. Weil Hoffenheim auch leider in der Defensive
gut stand. Also chancenmäßig ging wenig. Offensiv, ja, also bis zur Box haben wir, wie gesagt, oder wie du auch richtig sagst, hatten wir gut Ballbesitz und haben auch gut den Ball laufen lassen. Und wir haben ihn kaum gefährlich in die Box gekriegt. Ja, das hat Hoffenheim leider viel besser geschafft. Also die haben doch unsere leichten technischen Schwächen doch in ziemlich gute Chancen immer mal umgemünzt. Aber da muss man sagen, dass wir eine absolute Top-Frau im Tor haben mit Laura Sieger, mhm. bei der wir uns echt bedanken konnten, dass wir so lange die Null halten konnten.
Gerade in der 41. Minute war das zu sehen, wo sie da wirklich das Ding aus dem langen Eck gefischt hat. Und das muss man ja immer noch mal sagen, dass das ja, wie sie den da rausgeholt hat, das war echt also überragend, weil als Frau ist man logischerweise auch ein paar Zentimeter kleiner als ein Mann dann sozusagen und dann das dann auch so rauszukratzen, echt, also überragend, ja, so eine gute Parade.
Das war wirklich Weltklasse.
Wahnsinn, also, ja.
Man muss ja vorsichtig sein mit der Klassifizierung, aber das war echt, besser geht's einfach nicht.
Nö, also das war besser halten soll,
perfekt, ja. Perfekt geflogen, weil der war auch perfekt geschossen und der wäre auch, gut, man konnte es aus dem Winkel schlecht sehen, aber der wäre wahrscheinlich genau eingeschlagen und sie lenkt den wirklich perfekt um den Pfosten rum oder am Tor vorbei.
Ja.
Das war echt, echt überragend.
Das
muss man einfach sagen.
Was nicht ganz so überragend ist ihre Strafraumbeherrschung, würde ich sagen. Also beim Rauslaufen hat sie doch öfter mal, Schwächen auf jeden Fall.
Ja gut, aber die einzige Schwäche, das war das nach dem Standard, wo sie den Ball eigentlich rausfausten hätte sollen.
Ja, genau.
Wo sie den versucht festzuhalten.
In zwei Spielerinnen
reinläuft quasi oder reinspringt beim Versuch, den Ball zu halten und den Ball dabei verliert und auch richtigerweise den Freistoß nicht kriegt. Aber wir die Szene halt noch geklärt kriegen. Gut.
Es gab aber noch zwei Szenen vorher auch noch, wo ich glaube, das war nach Ecke, wo dann der Ball länger wurde und sie sich ein bisschen verschätzt hatte und dann fangen konnte.
Nicht fangen konnte, aber sie hat dadurch zumindest die Hoffenheimerin so irritiert, dass der Ball dann halt
gut, okay, wenn man das als Qualität auslegen möchte. Ja, ich fand es halt eher kleinere Schwächen noch, an der gearbeitet
muss. Ja, aber das war, also
nur der Vollständigkeit halber.
Das soll ihre überragende Leistung auf keinen Fall schmälern.
Nee, sie ist ja auch Spielerin, ich weiß nicht genau von wem, ich glaube vom Elfenmagazin. Als in die Elf des Tages gewählt worden, als Deuterin.
Ach, krass. Okay.
Ja, und das trotz 2-0, muss man ja auch sagen. Ne? Ja. Das ist ja dann vielleicht auch, also da muss man das jetzt, also, wer sowas auswählt, da frage ich mich ja manchmal auch immer, wählt man das dann so aus, guckt in den Spielbericht und so und denkt sich, okay, der hat ein Tor geschossen, dann stelle ich den mal auf. Oh, das Verteidiger hat ein Tor geschossen, dann stelle ich ihn auf jeden Fall auf, sozusagen.
Ja. Oder als Torwart hat die 0 gehalten, weil man ja auch sagen muss, ich meine, die Hoffenheimer Torhüterin war auch nicht schlecht. War auch stark.
Halt auch
muss man auch einfach sagen, sie war auch stark. Sie hat die zwei, drei großen Chancen, die wir hatten, völlig souverän entweder pariert oder halt vereitelt. Und also wenn du sagst, sie ist Torhüterin des Spiels geworden oder des Spieltags geworden, also
Wusste ich nicht.
Nee, habe ich auf Instagram zufällig gesehen.
Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt, ohne jetzt die anderen 10 Torhüterinnen gesehen zu haben. Aber
ja, es wird wohl richtig sein.
Ja.
Gut, das war eigentlich die erste Halbzeit. Auch wieder so ein bisschen typisch, dass zum Ende hin wieder etwas mehr, ich weiß nicht, ob es Konzentration, fehlende Konzentration ist, weil man sich dann doch eher so ein bisschen, weil man unbedingt die Null mit in die Kabine nehmen will, ob man dann sich dann...
Bisschen Kraft vielleicht,
ja, Kraft,
nach 40 Minuten,
weiß ich nicht.
40 Minuten Dauerlaufen.
Ja, könnte auch sein, aber ich glaube eher Konzentration. Ich meine, wenn du nicht mehr, also wenn du kaputt bist sozusagen, dann ist das ja, geht das ja mit Konzentrationsschwächen so ein bisschen Hand in Hand. Ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das Wenn vielleicht ein bisschen zusammenhängt, aber ja, man hat es jetzt geschafft, sich in die Pause zu retten, in Anführungsstrichen. Klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als es eigentlich ist, aber ja, man hat doch gemerkt, dass es dann gegen Ende hin wieder etwas schwächer wurde, weil man am Anfang wieder Feuerwerk oder mehr Feuerwerk abgelaufen ist und dann fehlte ein bisschen.
Das war auf jeden Fall die stärkste Phase, die Hoffenheim hatte, muss man sagen.
Ja, genau. Gut, zweite Halbzeit, Meppen kam eigentlich wieder sehr gut aus der Kabine. Also eigentlich fast vergleichbar mit der ersten Halbzeit. Ja, genau. Nur, dass man halt jetzt keine Chance in Hoffenheim zugelassen hat, sondern hatte den ersten guten Abschluss. Andrade in der 49. Minute. Aber glaube ich auch etwas zu zentral. Da musste sich die Torhüterin jetzt nicht so krass anstrengen. Aber insgesamt wieder eine gute Chance. Das ist ja auch was in der ersten Halbzeit Mangelware war, was gegen Essen Mangelware war. Deswegen sieht man, okay, es funktioniert. Das ist immer gut zu wissen dann auch, dass... Ja, das, wenn man jetzt wieder kein Tor gemacht hat, aber so ein bisschen wie bei den Männern, was wir gerade besprochen haben. Gut, jetzt hier auch ein bisschen abgeschwächter in der Form, weil so viele Chancen hatte man tatsächlich nicht. Aber du hast dir Chancen herausgespielt, das ist schon mal ein Vorteil auf jeden Fall.
Und man hat gegen eine stärkere Mannschaft gespielt.
Genau, das auf jeden Fall auch. Gut, kommen wir zur 54. Minute, ein Elfmeter. Ich würde sagen, den muss man nicht geben. Ein sehr dankbar angenommener Elfmeter. Also die Hoffenheimerin wirklich fast an der Grundlinie und Sarah Schulte berührt sie zwar, aber ja, ob das wirklich
also es war
eine Aktion war fürs Foul, weiß ich nicht.
Nehmen wir es mal vorweg, es war mehr als beim zweiten Elfmeter.
Ja.
Aber gut, gehen wir erst nochmal darauf zurück, weil der Elfmeter so schlecht nicht geschossen war.
Nee, absolut.
Aber wieder, was wahrscheinlich auch ein Grund dann für die Nominierung von Laura Sieger war, super gehalten war und nicht nur im ersten Versuch, sondern sie war auch direkt wieder auf den Beinen und hat auch den Nachschuss, wo man, also wir auf der Tribüne oder ich auf der Tribüne zumindest dachte, scheiße, jetzt hält sie den schon so gut und dann springt er natürlich genau zur Hoffenheimerin und die macht den jetzt rein und dann ist dieses gute Gefühl vom gehaltenen Elfmeter weg.
Ja.
Aber nein, sie war sofort wieder auf den Beinen oder auf allen Vieren und hat den Ball dann wieder pariert. Und dann haben wir ihn halt danach aus dem Strafraum klären können. Und das war wirklich, also wirklich beeindruckend, wie Laura da den,
die Null gehalten
hat in dem Fall, ja. Ding rausgekratzt hat.
Doppelten
genau.
Sinne, ja.
Ja, auf richtig, jeden Fall. Richtig.
Ja,
aber das war dann auch so ein bisschen so, wo ich dachte, so, heute ist vielleicht der Tag für eine Überraschung.
Ja.
Wir halten so ein, ich sag mal, ein bisschen grenzwertig. Gut, das war im Stadion schwer zu sehen. Es sah schon wenig aus.
Ja.
Ne, weil
aber im Stadion hätte ich bei beiden Elfmetern sofort auch auf den Punkt gezeigt, weil das sah von der Tribüne wirklich so aus, als wären das...
Ich fand es schwierig. Also ich fand, es sah wirklich so aus, als wäre ein Zweikampf da gewesen und man kann es wirklich schwer sagen, ob jetzt ein Kontakt da war. Es hätte so ein leichter Kontakt halt mit dem Oberschenkel oder mit dem Knie sein können. Aber boah, ich sag mal so, vom Flugbild oder vom Fallen her schwierig, wobei man auch sagen muss, dass die Schiedsrichterin schon irgendwie ein bisschen merkwürdige Linie hatte, hat ja, des Öfteren mal sehr, sehr wenig Kontakt abgepfiffen und dann manchmal halt doch mehr deutlichen Kontakt halt weiter hat spielen lassen.
Aber dazu sei gesagt, dass wir witzigerweise auch so eine Szene in Essen hatten, also keine spielentscheidende, keine extreme Szene, aber so, wir saßen da ja auf der Tribüne auch bei Maria Reisinger und Maria sagte dann zu mir, diese Szene, wenn die gegen die andere Mann, also nicht gegen einen Aufsteiger gepfiffen worden wäre, ganz klar gelb. Hier lässt man nochmal sozusagen Gnade vor Recht ergehen und das war genauso bei uns. Mhm. Wir haben 50-50 Entscheidungen immer gegen uns bekommen. Klare, also die Elfmeterszenen, das ist beides, also der zweite Elfmeter ist ein Skandal, ein handfester Skandal. Der erste ist eigentlich auch viel zu wenig für einen Elfmeter, wenn man mal ehrlich ist. Aber von mir aus, wenn man wirklich kleinlich pfeifen möchte, okay. Aber wenn man das nur im Strafraum macht, auch wieder schwierig. Gerade da musst du ja eigentlich dann bei so einer krassen spielentscheidenden Szene, was ein Elfmeter ja nun mal eigentlich ist oder möglicherweise ist, war es ja der erste jetzt in diesem Fall nicht, aber trotzdem, da musst du eigentlich viel mehr Fingerspitzengefühl haben. Wenn nicht als Schiedsrichterin, dann auch als Linienrichterin, als beide, als Schiedsrichter gespannt eigentlich, muss man ja sagen. Beide müssen ja Hand in Hand arbeiten. Aber ja, fand ich schon extrem, wie da so eingegriffen wurde. Aber gut, kommen wir dann beim zweiten Elfmeter auf jeden Fall auch noch zu. Im Gegenzug kam auf jeden Fall unsere beste Chance. Und da muss man einfach sagen, ja, unfassbar schade, dass der nicht reingegangen ist. Da macht eigentlich auch eine sehr, sehr starke Szene. Ein langer Ball kommt von Pollack, was glaube ich, auf Maxuti. Die Hoffenheimerinnen haben sich da auch ein bisschen verschätzt. Vielleicht ein bisschen auf Abseits spekuliert, was dann keines war. Und Maxuti nimmt den Ball mit, zieht eigentlich auch stark ab, zieht ihn auch ins Eck. Aber ähnlich wie Laura in der ersten Halbzeit hält auch die Torhüterin von Hoffenheim dann diesen Ball, musste ich nicht ganz so extrem strecken, aber hält ihn auch auf jeden Fall auch stark und zur Ecke. Aber das wäre eigentlich so ein Ding gewesen. Du kriegst einen fragwürdigen Elfmeter gegen dich, genau, hältst den genau. Und machst dann das Tor. Das hätte wirklich für Euphorie gesorgt. Ja. Und wäre auch nicht unverdient gewesen. Nee,
ich sag mal so, klar, ich meine,
Hoffenheim hatte bessere Chancen,
muss man
klar.
Einfach sagen. Aber trotzdem, wenn du einen Elfmeter hältst und so weiter, unverdient. Also wir hatten Chancen, wir haben gut gespielt. Und dann ein Tor wäre, muss man jetzt auch einfach sagen, wäre verdient gewesen.
Genau,
im Long Run auf jeden Fall. Ja, und auch zu dem Zeitpunkt wäre es schon verdient gewesen.
Ja, weil gerade in der zweiten Halbzeit Hoffenheim bis auf den Elfmeter eigentlich noch nicht geschissen gekriegt hat. Von daher wäre es eigentlich da, die starke Phase vom SV Meppen eigentlich belohnt.
Gekrönt.
Und deswegen hätte ich gesagt, wäre es auf jeden Fall verdient gewesen. Aber du hast vollkommen recht, die besseren Chancen über 90 Minuten gesehen hatte Hoffenheim auf jeden Fall. Und im Endeffekt kann man auch sagen, vielleicht haben sie auch, ich weiß nicht, ob man verdient gewinnen kann, wenn man wirklich durch...
Ich würde sagen, verdient haben sie gewonnen.
Aber ein Tor
2-1, so 2-1 wäre da gerecht.
Ja, gerade weil das 2-0 so eine krasse Fehlentscheidung war, aber gut.
Ja.
Kommen wir dann zu einem Dreifachwechsel und dem muss ich leider auch dem Trainerteam so ein bisschen ankreiden, weil da hat man etwas umgestellt oder umstellen wollen, was absolut nicht nötig war. Man hat drei Spielerinnen gebracht. Abu Sabah als Stürmerin für Maxuti, ganz klar 1-1 Wechsel. Dann hat man Markgraf für Andrade gebracht, auch ein 1-1 Wechsel. Und man hat Nina Rolfe, seine Innenverteidigerin, gebracht für Hirata. Und Hirata hat man, also eine eher Zehnerin, würde ich jetzt sagen, unser Dreier-Mittelfeld von Günnevik, Moraitu und Hirata, da ist sie eher die Offensivere. Und man hat aus der Innenverteidigung Sarah Schulte rausgenommen, hat sie etwas offensiver geschoben und hat... Nina Rolf ist eigentlich, hättest du ja dann eine 1-1 Ersatz haben können, weil sie ist Innenverteidigerin, hat letzte Saison auch deutlich mehr gespielt. Diese Saison war es, glaube ich, der erste Einsatz über etwas längere Zeit. Du hast aber auch Nasi Moraitu aus dem Mittelfeld rausgenommen, hast sie auch in die Innenverteidigung gesetzt. Hast also auf Fünferkette umgestellt. Das heißt, in den Außenstehenden hieß es, okay, 0-0 eher festhalten jetzt, also erstmal einen Punkt holen. Auch okay, kann man machen auf jeden Fall. Trotzdem hast du das Zentrum komplett offen gehabt. Du hast also wirklich, also es war ja sehr kurz, ne? Also in der 66. fiel schon das 1-0. Ob das jetzt wirklich so krass an der Umstellung lag, aber ich würde sagen ja, weil du hast im Zentrum wirklich diese eine Spielerin fehlte. Also Moraitu hat ja, du hast es einfach ohne Not gemacht, weil du hast ja 1-1 gewechselt. Hast ja dann Schulde nach vorne genommen, hast Rolfes hinten reingenommen. Ist ja auch in Ordnung. Schulde hat sehr oft offensiv gespielt, ganz zum Ende hin hat man mit Lissy Weiss noch in der Offensive gespielt, das ist alles in Ordnung, aber warum vernachlässigst du dein Zentrum, wo ja eigentlich die meisten Zweikämpfe geführt werden, wo das meiste Zweikampf oder wo die meisten starken Zweikämpfe von uns geführt wurden und gewonnen wurden und wo du halt eigentlich das Spiel so ein bisschen an dich gerissen hast, und das war ein klarer Fehler.
Ja, würde ich auch sagen, da ist auch der Bruch im Spiel entstanden, finde ich, dass man bis zum nächsten Wechsel wirklich die Kontrolle im Spiel verloren hat. Also da hat man wirklich, wie du schon sagst, man hat das Zentrum aufgegeben und man hat Hoffenheim quasi den Platz im Mittelfeld gegeben und den haben sie genutzt, um uns zu zerdrücken quasi.
Ja, genau.
Und die haben dann wirklich angefangen, haben wie auch das Tor dann, das gleich fällt, wo sie uns in der Defensive, wo sie den Ball quasi in unseren Strafraum oder in unser Defensivdrittel führen können. Mhm. dann wird der Zweikampf im Strafraum gewonnen und er kann, ja.
Überzahlspiel war dann, also wir waren dann, eigentlich hatten wir, das ist witzig, wir haben den Innenverteidiger mit reingenommen, aber das hat die Grundordnung durcheinander gebracht. Keiner wusste wohl irgendwie, wie er reagieren musste. Ist, glaube ich, auch was du einfach nicht trainierst, tippe ich mal so. Und dann war es, glaube ich, ein 4 gegen 3 oder so ähnlich. Ich habe es mir angeguckt, aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig vor Augen. Ist auch schon ein bisschen, wie Max immer sagt, ist ja auch schon spät. Deswegen, also ich weiß auf jeden Fall nur, nach außen gelegt, völlig frei, quer reingelegt. Also dieser klassische FIFA-Pass, wo du dann in der Mitte auf den freien Mann spielst, also die freie Frau in diesem Fall, und sie macht ihn rein. Memedi, glaube ich, hieß sie. Wird auch noch ein Name sein, über den wir gleich noch sprechen werden. Die muss dann nur noch einschieben und ja, das war bitter auf jeden Fall.
Ja, das war wirklich auch so ein kleiner Nackenschlag, wo man dachte, scheiße, das hätte jetzt nicht sein brauchen. Und wie gesagt, besonders weil man
aus ohne Not gehandelt
hat. Ja, genau, weil man in den wenigen Minuten quasi gesehen hat, jetzt fängt Hoffenheim an zu drücken. Und das kann man wirklich es sah wirklich so aus, als kommt es, weil wir das Mittelfeld halt wirklich, wirklich
aufgegeben haben.
Das Zentrum
auf jeden Fall, genau.
Ja. Und ja, da... Ja,
4 Minuten später oder ja, wahrscheinlich nicht mal 4 Minuten, weil ich jetzt mal, der Pfiff war schon etwas früher, aber in der 70. Minute ist der Elfmeter verwandelt worden. Gab es, ja, wie soll man das sagen, ehrlich gesagt? Also
wir haben uns das gerade noch 5-6 Mal mit Stopp, Skip oder wie heißt das, Pause-Game angeguckt, haben wirklich Frame für Frame geguckt. Und wir sind uns nicht ganz klar geworden, war jetzt wirklich ein Kontakt da oder nicht. Aber wenn da ein Kontakt war, dann war er mindestens 1 Meter vor dem Strafraum. Und also selbst dieser Kontakt ist entweder
noch weniger minimal, als von Schulliff in der
wirklich entweder extrem minimal oder halt nicht vorhanden. Und als ich es jetzt tatsächlich nochmal am Fernseher gesehen habe, dachte ich, wenn die Schiedsrichterin da pfeift, ja gut, die pfeift jetzt ganz klar Schwalbe.
Genau.
Und dann war mir erst klar, scheiße, ich weiß wirklich Elfmeter. Ich kann doch da nicht Elfmeter gepfiffen haben. Wie gesagt, aus der Perspektive, wir haben genau auf der anderen Seite gesessen. Ja. Deswegen da war es deutlich schwerer zu erkennen.
Ja.
Aber jetzt am Fernseher war ganz klar meine Einschätzung, wie ich es da in den Bildern gesehen habe. Ja, die muss da jetzt, die pfeift jetzt ganz klar, gibt der Hoffenheimerin eine gelbe Karte für Schwalbe und es geht weiter mit Freischuss für uns. So, also wie gesagt, es war hundertprozentig kein Elfmeter.
Genau.
Und es war zu 90% auch kein Foul.
Ja.
Ja. Also wirklich, das ist wirklich, wirklich, wirklich
bitter.
Ja.
Im Stadion, wir saßen ja, ich sag mal, 50 Meter schräg weit weg, würde ich jetzt einfach mal sagen. So
genau an einer anderen Ecke, wie vom Fernsehbild quasi.
Da habe ich noch gedacht, okay, Bartmann hält sie. Und habe gedacht, das ist ein extrem dummes Foul. Aber halten, null. Also wenn, dann gab es einen Kontakt am
gesagt,
Fuß.
Wenn, dann gab es einen kleinen Kontakt, genau, im Laufen am Fuß. Und
das kann, also ey, unfassbar, gesagt, dass die Schiedsrichterin das nicht sieht.
Ein Meter vor dem Strafraum.
Wobei, eigentlich muss das auch die Schiedsrichterin sehen, wenn ich darüber nachdenke.
Sie hatte ja freie Sicht. Ja. Man hat ja auch noch, wie gesagt, man hat im Fernsehbild ja gesehen, wie sie dann auf den Punkt zeigt. Und denkt, Alter, du stehst da 3 Meter daneben, dann siehst, das musst du doch sehen. Oder sollen wir die Linie jetzt rot machen, dass man sagt, ja hier, Phosphor. Alter, da ist die erst.
Phosphor.
Also.
Ja. Aber das muss, wenn es die Schiedsrichterin nicht sieht, muss es die Linienrichter sehen. Also das meinte ich.
Ja, die steht ja also genau auf der Höhe. Die muss ja sehen, okay, da war der Kontakt. Das muss man einfach sehen. Also das war wirklich, wie du schon sagst, ein Skandal.
Ja.
Und das hat halt unsere Chance. Ich meine, dass wir kein 2-0 aufholen gegen so eine starke Mannschaft wie Hoffenheim, ist leider auch klar. Aber ich meine, ein Tor kann immer reinrutschen. Und damit wurde uns halt wirklich die Chance genommen, vielleicht noch was Zählbares mitzunehmen.
Der Hauptsponsor von der TSG Hoffenheim ist übrigens auch Premium-Sponsor vom DFB. Sei noch mal kurz dazu gesagt. Also nur ich gebe nur Informationen weiter. Will damit gar nichts andeuten oder so. Von daher, ja, also es ist echt, das muss man sich einfach angucken. Die Highlights kann man sich ja auf YouTube oder Magenta frei angucken. Das ist ja
Sollte jeder mal gucken und sich wirklich den Elfmeter nochmal angucken.
Ich also, wir haben überlegt, ob man ein Bild sozusagen so als Kapitelmarke machen kann, aber ein Bild sagt ja nichts aus, das muss in der freien Bewegung sein.
Das sollte sich wirklich jeder, der auch vielleicht nur von der Männerfolge hängen geblieben ist, auch wenn das sehr schade wäre, soll sich das bitte mal angucken. Und unfassbar, wirklich unfassbar.
Also sehr schade in dem Sinne, weil wer sich das nicht auch als eigene Folge hätte angehört haben
wollen. Ja, genau. Eigentlich sollte jeder mit Freude
vom Fußball gucken, auch unsere Folgen hören.
Auch die Folge hören und eigentlich das Spiel auch gesehen haben, natürlich.
Man sieht aber in dem Bild, ich mach's doch, glaube ich, trotzdem einfach rein, ist ja auch scheißegal. Man sieht aber auf jeden Fall, dass der Fall.
Genau,
das ist vor der Linie, 100%. Und
dass die Hoffenheimerin auch, ich sag mal, an unserer Spielerin schon vorbei ist, während sie noch nicht im Strafraum ist und schon angefangen hat zu fallen.
Ja, vor allen Dingen, der Kontakt, es muss der rechte Fuß gewesen sein, wo der Kontakt Max vielleicht war. Der Fuß geht aber noch nach vorne. Das heißt, sie macht mit dem Fuß, an dem sie getroffen wurde, noch einen Schritt. Ja, das heißt, da kann, also der Kontakt, selbst wenn er da gewesen wäre, kann ja auch nicht für einen Fallen. Ach komm.
Lass uns das jetzt.
Wir brauchen uns nicht weiter drüber aufregen.
Wir haben uns da jetzt das dritte Mal quasi drüber aufgeregt. Ja. Das ist, müssen wir jetzt abhaken.
Miserable Schiedsrichterleistung, das muss man einfach festhalten.
Genau wie die Spielerinnen das auch abhaken müssen, dass sie wirklich ein gutes Spiel gemacht haben und sich das mitnehmen müssen. Gerade jetzt auch das mitnehmen müssen, was nach den Wechseln in der 79. Minute noch passiert ist. Ja. Weil damit. Mit der Hereinnahme von Becky haben wir das Zentrum wieder gestärkt. Und
unsere Standards.
Und unsere Standards, genau. Damit haben wir quasi diesen Fehler, diesen 15-minütigen Fehler in unserer Formation haben wir korrigiert. Also wir haben das Zentrum gestärkt und haben dadurch quasi Hoffenheim, ich weiß nicht, ob die Lust genommen, vielleicht haben sie auch gesagt, komm, 2-0 reicht. Aber wir haben auf jeden Fall hatte Hoffenheim danach nichts mehr zu melden oder wenig zu melden.
Gar nichts mehr, nee.
Wir haben gedrückt wieder, wir haben das Spiel wieder an uns gerissen und genau, wir haben den kleinen X-Faktor oder den potenziellen X-Faktor noch ins Spiel gebracht. Wir haben nämlich richtig starke Standards geschlagen.
Ja, ja, ja.
Mit quasi jede Ecke, die Becky geschlagen hat, wurde gefährlich. Und auch jeder Freischuss, gut, in der Freischuss hat man noch ein, zwei Varianten ausprobiert, die dann ein bisschen versandet sind, aber
trotzdem musst du was auch immer dabei.
Genau, man muss es einfach probieren. Und wie gesagt, gerade wenn man wenn man als Aufsteiger gegen eine starke Mannschaft spielt, sind Standards vielleicht
wichtig,
wie ich gerade schon angedeutet habe, der X-Faktor vielleicht, mit dem man so ein Spiel kippen lassen kann.
Mhm.
Und deswegen, also ich würde Becky super gerne tatsächlich auch wenn Bakus ja nicht für Rotation steht, ich würde sie tatsächlich das nächste Mal mindestens früher bringen, aber am liebsten tatsächlich auch mal auf der direkten 6 vielleicht.
Ja, ich würde auch gerne noch eine über Rotation sprechen, vorher mache ich eben das Spiel noch eben zu. Mit 654 Zuschauern war es eine sehr, sehr enttäuschende Zuschauerzahl.
Ja, da wäre ich gleich darauf zurückgekommen, nachdem wir das Spiel fertig gehabt hätten.
Ja, sei aber trotzdem eben dazu gesagt, also das geht eigentlich nicht. Also vierstellig ist Pflicht, das haben die Mädels sich auf jeden Fall verdient. Und wie gesagt,
das
ist gut anzusehen, der Fußball. Ich sag's immer wieder, aber
Es gibt mehrere Sachen, die dafür sehr, sehr traurig sind. Und zwar, das Erste ist klar, die Mädels haben sich das verdient. Weil sie dieses Jahr erstmal, also beide Heimspiele waren super Fußball, waren tolle Spiele, die man sich echt gut angucken konnte. Das ist erstmal der erste Punkt. Dann als Belohnung würde ich sagen, hätten sie sich das verdient.
Ja.
Ein weiterer kleiner Punkt, der vielleicht eigentlich nicht jetzt wichtig für die Mädels selber ist, aber was ich auch gerne sehen würde, wäre, ich meine, wir haben bei den Männern, werden wir immer wieder gelobt für die tolle Stimmung, wie gerne man ins Stadion kommt. Und tatsächlich, was ich bei den Frauen jetzt noch, also als Mannschaft, sag ich mal, oder als Verein, sind wir einfach ich sag mal, wenn jetzt irgendwie eine, weiß nicht, Frankfurt oder Essen oder wer auch immer da ist, die würden einfach sagen, ja, Meppen, was sollen die in der Liga?
Ja, genau.
Weil die bringen keine Fans mit. Gut, die spielen jetzt für einen Aufsteiger überraschend offensiven Fußball. Aber ich meine, wir sind in dem Sinne keine Bereicherung für die Liga. Und das finde ich echt traurig. Und das finde ich echt so schade, dass, ja, dass die Mädels, die wirklich super Fußball zeigen, da nicht ja, von den Zuschauern, ich meine, bei den Männern kommen selbst gegen, ich sag mal, unterklassige oder gegen unattraktivere Gegner kommen etliche Tausend. Mhm. Und bei den Frauen kommt ein, ich sag mal, ein internationaler Aspirant.
Ja.
Und wir spielen guten Fußball und wir brauchen die Unterstützung, um in der Liga zu bleiben. Und trotzdem kommen nur 600 und ein paar Leute. Genau. Das ist echt, echt sehr, 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 sehr traurig. Also wirklich.
Genau.
Das nächste Heimspiel, um es schon mal vorwegzunehmen, ist gegen Potsdam, glaube ich.
Genau, am Freitag, 19:15 Uhr.
Also wieder ein Flutlichtspiel.
Genau.
Und vielleicht das wichtigste Spiel, das, ja, wichtigste Spiel vielleicht der Saison. Ich meine, wenn man das gegen Hoffenheim gesagt hat, wir haben gegen Hoffenheim letzte Saison letztes Heimspiel haben wir gewonnen. Gegen Potsdam haben wir 2-0 geführt und unseren ersten Punkt geholt. Mhm. In der Corona-Phase, damals noch vor ausverkauften 500 Zuschauern.
Ja.
Also bitte jeder, der etwas mit dem Verein und irgendwie Wertschätzung für die Mädels zeigen will, bitte kommt ins Stadion.
Absolut.
Die Mädels haben sich das verdient, der Verein hat sich das verdient. Und das muss man ja auch immer wieder dazu sagen, es ist richtig guter Fußball.
Genau.
Und deswegen wirklich nochmal, das hättest du jetzt wahrscheinlich auch noch gesagt und betont ihr auch jedes Mal, bitte kommt ins Stadion und wenn ihr ins Stadion kommt, dann sammelt noch alle möglichen Freunde und Familienmitglieder und wen auch immer ein und nötigt die dazu oder zwingt sie zu ihrem Glück, sagen wir mal, weil das wird sein. Und gerade wenn wir eine vernünftige Atmosphäre hier auch hinkriegen für die Mädels, dann bin ich mir sicher,
das kann auch ein X-Faktor sein.
Dann, ja, kann das, genau, dann kann das der zweite X-Faktor sein, um die Klasse zu halten und hier weiter hochklassigen Frauenfußball zu sehen.
Genau, weil du hast gesagt, von außen betrachtet ist der Verein keine Bereicherung für die Liga, außer vom Spielerischen. Also was die Mädels auf dem Platz zeichnen, ist eine Bereicherung für die Liga.
Genau.
Und dass der SV Meppen sich zu einem Verein, den der Rest der Liga egal ist, entwickelt hat, das ist schon schmerzhaft. Also das sollte auch jedem Fan schmerzhaft
aufstoßen. Richtig, besonders weil es bei den Männern ja so anders ist. Da werden wir immer wieder davon gelobt, ja, wir sind so ein kleiner Verein, aber die Atmosphäre hier ist toll. Und jeder kommt, ich meine, ihr habt ja schon so viele Magenta-Kommentatoren hier gehabt.
Durchgehabt.
Jeder sagt einfach, wie gerne er nach Meppen kommt und wie toll die Atmosphäre hier ist und alles, wie herzlich man empfangen wird. Gut, das herzliche Empfangen wird auch so sein.
Wahrscheinlich.
Aber ja, die Atmosphäre fehlt einfach noch so ein bisschen. Ich meine, ja, es wäre halt wirklich toll, wenn wir nicht nur ein Drittliga, sondern auch ein Frauen-Bundesliga-Standort werden. Und das geht halt nur zusammen.
So, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort und eigentlich, aber ein Schlusswort ist es nicht, weil wir müssen noch über die Rotation sprechen, über die ich sprechen
wollte. Ja, genau. Deswegen wollte ich das eigentlich ans Ende bringen, aber gut, egal. Genau, also, lass uns jetzt noch über die Rotation kommen.
Eigentlich muss auch noch erwähnt werden, dass Jenske Steenweig auch noch reingekommen ist für Kara Bartmann und Bianca Becker für Athanasia Moraitu. Das sind ja auch so Sachen, die müssen noch rangemacht
werden. Ja, Becky hat das einfach ein bisschen überlagert alles, weil, ja, sie wirklich, ich sag mal, das Spiel in dem Sinne an sich gezogen hat, dass es echt schon beeindruckend war. Aber klar, ich wollte dadurch Jenske Steenweg.
Ja, 17 Jahre übrigens und jetzt auch schon immer eingewechselt worden, aber ist doch schon überragend, mit so jungem Alter trotzdem immer noch eine Option zu sein. Das war die 79. Minute. Und halt nicht nur um Zeit von der Uhr zu nehmen, sondern halt auch noch ein bisschen was fürs Spiel zu machen. Ja, aber ja, jetzt müssen wir halt eigentlich nochmal zum Ende. Du hast eigentlich schon das heftige Plädoyer rausgehauen und jetzt müssen wir nochmal langweilige Gespräche über das Spiel machen. Weil es gibt ja jetzt Bianca Becker, das finde ich auch. Ich habe mich auch vor der Saison sehr gewundert, dass sie überhaupt rausrotiert ist, weil sie ja auch in unserer ersten Bundesliga-Saison auch eigentlich eine Stammspielerin war, in der zweiten Liga sowieso. Und dass sie dann, ja, Spielerin vor die Nase gesetzt bekommt, um es böse zu sagen, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, so ist das Geschäft manchmal. Aber jetzt sieht man halt auch, ist ja so ähnlich wie bei Risch bei den Männern zum Beispiel, hat ja auch erst seine Chance bekommen und sie dann genutzt. Ich fand auch, dass sie das jetzt heute auch genutzt hat. Und ich finde, sie müsste eigentlich in die 6 gesetzt werden. Das wäre der ein Punkt, der, wo über eine Rotation nachgedacht werden kann und sollte. Und ja.
Und das hatten wir während des Spiels auch. Ich hätte die zweite Option, die man vielleicht mal rotieren könnte. Ich fand auch, dass Abu, ich sag mal, einen anderen Stürmertyp
verkörpert
hat. Genau. Dass sie ein bisschen mehr, ein bisschen variabler war, ein bisschen viel mehr Meter quasi gemacht hat. Gut, sie musste natürlich auch nur 30 Minuten laufen und nicht potenziell 90. Mhm. Aber sie hat so stark angelaufen und gepresst. Ich würde sie gerne mal mit Andrade zusammen sehen.
Ja.
Ich glaube, das wäre ein gutes und sehr, sehr flexibles Duo da vorne drin. Ich würde die echt gerne, ich würde Abu gerne mal von Beginn an sehen.
Ja, weil Christina Maxuti, die ja eigentlich unumstrittene Stürmerin ist, Stammspielerin ist, das war eigentlich auch zu erwarten. Sarah Abu Sabah, von der du gesprochen hast, die kam ja aus der Regionalliga, hatte aber immerhin 27 Tore geschossen, ist Torschützenkönigin der Regionalliga West bei Borussia Mönchengladbach geworden. Ist auch jordanische Nationalspielerin. Maxuti ist albanische Nationalspielerin und wir haben noch zwei Nationalspielerinnen mehr. Und zwar einmal Nasi natürlich, unsere griechische Nationalspielerin. Und die vierte, die muss ich schnell eben, bin ich mir bei dem Namen immer sehr unsicher, muss ich dazu sagen. Deswegen muss ich da eben schnell scrollen. Die ist zyprische Nationalspielerin und das ist Elena Aristodimou. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, nur eben der Vollständigkeit halber. Aber ja, ich glaube auch, dass Abu sich das auch so ein bisschen verdient hat. Maxuti spielt jetzt nicht, ist jetzt nicht schlecht oder so.
Ja, Maxuti ist so ein bisschen die statischere, eher die Strafraumstürmerin mehr.
Ja, genau.
Der so gefühlt so ein bisschen die Bälle serviert kriegen möchte. Mhm. Und Abu ist so ein bisschen quäliger, mehr, ja. Die, genau, quäliger ist genau das richtige Wort. Die vorne quasi richtig stark anläuft und so weiter. Deswegen, wie gesagt, auch so ein bisschen für die schnelle Andrade ein bisschen mehr Räume und ein bisschen mehr Unordnung schaffen könnte. Deswegen, ich glaube, das könnte ganz gut passen.
Ja, Maxuti müsste sich definitiv mehr fallen lassen ins Mittelfeld, weil ich glaube, sie müsste halt mehr so die Bälle sich erarbeiten und dann verteilen. Dann fehlt sie natürlich vorne, ist richtig, aber dann könnten vielleicht schnellere Spielerinnen auch reinlaufen. Aber gefühlt ist das Spiel, was wir aktuell spielen, mit einer Christina Maxuti nicht hundertprozentig kompatibel, sage ich jetzt mal. Deswegen fände ich auch eine Rotation wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Ja, aber gut, das ist alles Sachen, die muss das Trainerteam entscheiden, natürlich. Und werden sie auch, die werden sich ja wahrscheinlich auch nicht immer hinsetzen und sagen, ja, das ist jetzt die Elf, muss jetzt halt bis zum Ende der Saison reichen.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich meine, jetzt gegen, kurz den Ausblick machen, genau, gegen Leverkusen ist, ich sag mal, ähnlich wie Hoffenheim ein Gegner etwas über Augenhöhe, wenn man es so sagen muss. Und ich glaube, das muss eigentlich als, klar, geht man in so ein Spiel nicht rein und sagt, ja komm, wir wollen jetzt einfach nochmal was probieren, das ist ein Trainingsspiel, natürlich nicht.
Nee, nee.
Aber am Ende muss man mit dem Spiel die Weichen für das extrem wichtige Spiel gegen Potsdam legen. Und deswegen ist vielleicht das die richtige Wahl, um doch mal zu sagen, komm, Becky, hast du gut gemacht, du spielst jetzt von Beginn an und wir gucken mal, wie klappt's denn? Weil ich meine, es wird ja, die werden sich ja was, unser Trainerteam wird sich ja was dabei gedacht haben, dass die erste Elf jetzt erste Elf ist.
Ja.
Und kann man jetzt trotzdem vielleicht gegen Leverkusen einmal was probieren, denke ich.
Haben wir in unserer ersten Bundesliga-Saison auch in Leverkusen 2-2 gespielt.
Ach, sehr
gut. Muss ich auch nachgucken. Ich hatte auch irgendwie im Sinn, dass wir auch irgendwie mal einen Punkt geholt haben gegen die. Aber ja, es war in Leverkusen. Würde ich nehmen, auf jeden Fall. Leverkusen würde ich auch noch ein bisschen stärker einschätzen als Hoffenheim. Die sind ja auch mit, glaube ich, 2 Siegen gestartet in die Saison gegen, gegen Duisburg und gegen Köln, glaube ich, war auf jeden Fall das zweite Spiel. Jedenfalls man muss ja auch, wir haben ja viele gelobt, zu Recht auch gelobt, würde ich sagen, die Spielweise der Frauen. Trotzdem muss man auch dagegen halten, dass es noch kein richtiges Tor so herausgefallen ist. Wenn man jetzt auch mal das DFB-Pokal schon mit rein, 1-0 gegen Bochum. Bochum ist in der Regionalliga West, glaube ich, oben dabei, aber ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wo sie stehen. Da hat Maxuti ein Tor gemacht, das Spiel habe ich leider nicht gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das herausgespielt wurde, aber dann, ja, das 1-0 gegen Freiburg, auch
war ein Geschenk, muss man einfach sagen.
War ein Geschenk, so sagen. Das hast du dir quasi auch erspielt, indem du früh draufgegangen bist.
Ja, das hast du ja erkämpft. Das hat man sich erfaltet,
ja.
Aber klar, aus dem Spiel heraus, würde ich sagen, hat man noch kein Tor gemacht, auch wenn man sich, das war der Schritt, finde ich, gegen Hoffenheim doch 2-3 gute Chancen gespielt hat.
Ja.
Und gerade deswegen ist vielleicht aber auch Becky vielleicht eine gute Wahl, weil man als Aufsteiger vielleicht die gefährlichen Standards brauchen kann.
Genau. Und Becky ist auch eine gute Spielerin.
Und Becky, ja, genau. Ich will sie jetzt auch nicht, auf keinen Fall. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dass sie damit auch diese aufgerissene Lücke im Mittelfeld gestopft hat. Ich will sie auf keinen Fall nur auf die Standards reduzieren. Sie ist eine super defensive Mittelfeldspielerin.
Und gerade wenn man...
Aber zusätzlich... haben ihre Standards halt nochmal eine ganz andere Qualität als die Ecken oder die Standards, die wir davor hatten.
Ja, muss auch dazu gesagt sein, eine Atanasia Moraitu hat ja die letzten Jahre auch immer auf Außen gespielt. Dass man sie jetzt in die Innenverteidigung beordert hat, ja, war halt schwierig. Aber eine Bianca Becker hat auch in der Innenverteidigung schon gespielt. Deswegen könnte das halt für so eine Spielweise doch eigentlich eine ganz gute Idee sein, dass sie dann halt wirklich beide Rollen so ein bisschen ausfüllen kann. Aber klar, eher Sechserin, würde ich sagen.
Oder nominelle Sechserin. Dann kann sie ja immer noch sich fallen lassen, wenn es der Spielverlauf hergibt oder erfordert. Aber genau, ich würde sie auch als Sechserin erstmal einplanen. Wie gesagt, ich habe sie aus irgendeinem Grund ja auch mal als Außenverteidigerin, meine ich, gesehen. Aber gut, das scheint ja falsch gewesen zu sein.
Ja, weiß nicht. Also vielleicht hat sie es auch mal gespielt, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht als Hauptposition sozusagen. Gut, ja, das war es eigentlich vom Spiel her. Jetzt ist auch erstmal Länderspielpause für die Frauen gegen Leverkusen am Sonntag um 13.01 Uhr. Also auch wieder DFB Klimaschutz. Aktionstag, diese eine Minute Verspätung, weiß ich jetzt immer nicht, was ich von dieser Aktion halten soll, ehrlich gesagt. Aber das Flutlicht war aus, das ist schon mal ein Vorteil gewesen.
Ja, also am 16., um das nochmal zu sagen, Länderspielpause, ja. Das heißt mit einer Woche Verspätung und einem Wochenende Verspätung am 16.
In Leverkusen, also nicht in der großen Arena sozusagen, sondern in einem etwas kleineren Stadion. Ich habe es vorhin noch nachgeguckt, ich habe es aber schon wieder vergessen. Aber ja. Genau, da kann man ja auf jeden Fall hinfahren. Leverkusen ist ja auch nicht so weit weg. Kann man ja vielleicht dann auch mal die Frauen auswärts unterstützen. Ich werde da auf jeden Fall sein, wenn nichts Großartiges dazwischen kommt. Und freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Auch wenn man ja eigentlich der klare Underdog ist. Aber gut, das vielleicht können wir mit der Rolle auswärts ja ganz gut umgehen. Wie gesagt, letzte Bundesliga-Saison haben wir ein 2-2 uns erkämpft.
Immerhin. Ja, und wenn man
dann zweimal noch zurückgelegen.
Wenn man die Lehren aus dem Auswärtsspiel gegen Essen zieht und die Stärken, die man jetzt gegen Hoffenheim und auch gegen Freiburg auf den Platz gebracht hat, wenn man das irgendwie kombiniert, ja, dann braucht man sich auf jeden Fall nicht oder wird man sich hoffentlich nicht verstecken.
Genau, das ist ja auch, was wir bei den Männern gesagt haben, immer Entwicklungsschritte nach vorne sind auch bei den Frauen jetzt erkennbar und deswegen...
Genau.
Ja, hoffe ich darauf, dass wir darauf aufbauen werden, egal ob es jetzt Männer- oder Frauenfußball ist.
Und der nächste Schritt Tore sind.
Der nächste Schritt sind Tore und Punkte. Punkt genau. In Klammern E, wie man so schön sagt. Also beides. Mit beiden
zufrieden. Sagen wir so, erstmal Tore. Bei den Frauen bin ich zufrieden, wenn wir den nächsten Schritt noch, ja, ich sag mal, wenn die Punkte ohne Komma gegen Potsdam,
ja, Potsdam kommen,
bin ich zufrieden. Aber
ja
also klar, Leverkusen ist ein wichtiges Spiel und die Mädels haben jede Unterstützung und alles verdient,
genau.
Selbstverständlich.
Auch ein Wiedersehen mit Alexandra Emmerling. Wird man auch ihr zeigen, dass sie sich für den falschen Verein entschieden hat.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie vielleicht gegen uns auch wieder ein paar Minuten kriegt, weil die hätte Alex auf jeden Fall auch verdient.
Solange sie keine Tore macht, ist mir
solange
das
sie keine recht. Tore
macht. Außer Eigentore, das ist in Ordnung.
Ja, das würde ich auch nicht gönnen. Nee, nee. Also ich hoffe schon, ich hoffe, ja, trotzdem hoffe ich, dass sie sich am Ende durchsetzt.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ja, gut.
Es muss nicht so erfolgreich sein gegen uns, klar, nee, genau. Aber.
Eigentor oder vielleicht ein verlorener Zweikampf, das wäre schon in Ordnung.
Ja, sie darf auch gerne ein Tor machen, wenn wir zweimal.
Ja, okay, gut, das ist auch ein Deal. Gut, würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt an dieser Stelle. Diese XXL-Folge ist ja auch wirklich, ja, so lang geworden, wie ich es erwartet habe. Und ich hoffe, dass ihr...
so lang geworden wie ein Spiel.
Ja, ja.
Mit Halbzeit.
Ich hoffe, dass noch der ein oder andere bis hierhin zugehört hat. Wenn dann, auf jeden Fall Respekt und danke dafür. Und ja, lasst gerne Kommentare und so weiter immer da, sagen wir immer gerne. Auf iTunes auch immer schön bewerten, auf Spotify. Spotify jetzt zum allerersten Mal keine 5 Sterne mehr. Jetzt nur noch 4,9 bei 89 Bewertungen. Das heißt, auch gerne eine 5-Sterne-Wertung dalassen. Aber erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und das ist ja das Allerwichtigste. Und das Allerwichtigste ist auch, dass ihr am Samstag gegen Bayreuth ins Stadion kommt und spätestens gegen zu Hause dann gegen Potsdam dabei seid, weil das wird ein wichtiges Spiel, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Bayreuth ist natürlich auch ein wichtiges Spiel, das ist klar. Also gerade die Männer...
Kommt einfach jedes Heimspiel von Meppen, egal ob Männer oder Frauen,
genau, das
kommt einfach ins Stadion. Ihr werdet es nicht bereuen.
Und das aus dem Mund von dem, der 10.000 Kilometer weg wohnt.
Ja, der nicht jedes Spiel zu Hause sieht. Aber jedes Spiel, wenn ich in der Nähe bin,
ja,
sehe ich.
Deswegen, also das ist ja auch in Ordnung. Gut, dann sei das jetzt abgeschlossen und wir hören uns, mal gucken in welcher Konstellation, nach dem Bayreuth-Spiel wieder. Bis dann. Ciao. Tschö.